Portions of this program have been transcribed. Other portions have been erased completely.
Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 38. Wieder ist etwas Zeit vergangen und es ist ja noch sehr viel mehr Zeit vergangen, wenn man etwas länger zurückblickt. Gibt es jetzt bald einen Geburtstag zu feiern und deswegen die heutige Sendung. Der Geburtstag ist der 25. Geburtstag des Chaos Computer Club. Eigentlich haben wir es ja nicht so mit dem Dezimalsystem und haben wir schon zu anderen Zeiten gebührend feiern begangen, zum Beispiel auch zum 23. Aber trotzdem wollen wir jetzt das Ganze mal zum Anlass nehmen, einen kleinen Blick zurückzuwagen. Und dazu habe ich als Gast Peter Glaser mit dabei. Und dann wollen wir mal schauen, was sich damals alles so zugetragen hat. Viele Zahlen. Hallo, willkommen beim Chaos Radio Express.
Hallo Tim.
Eine weitere chaotische Ausgabe und ihr hört schon im Hintergrund den Peter. Wow, hallo Peter. Wow. Am Grummeln, am Murmeln, am Warmlaufen. Peter, du bist der lebende Bleistift, stimmt's? Die Wikipedia will das zwar nicht wahrhaben, aber du bist einer,
genau.
Stimmt's?
Jawohl.
Kannst du das mal erklären?
Ich bin als Bleistift geboren und habe mich inzwischen zu einem Schreibprogramm transformiert.
Ah, sehr gut. Und das lebt in Berlin, richtig?
Das Schreibprogramm lebt in Berlin.
Genau. Genauer in Spandau, da befinden wir uns jetzt auch gerade. Und es ist immer wieder schön bei dir, es gibt immer schön was zu fixen.
Ja, heute, genau. ich hebe immer ein paar Probleme auf für dich.
Das ist gut. Und heute habe ich auch ein kleines Problem mitgebracht. Ist eigentlich nicht wirklich ein Problem, aber mir fehlt da so ein bisschen das passende Alter, um 25 Jahre zurückblicken zu können, zumindest was 25 Jahre CCC-Geschichte betrifft. Ich bin ja auch schon ein bisschen länger dabei, aber dich hat es ja relativ früh erwischt. Und, wann denn eigentlich?
Genau kann ich es dir nicht sagen. Es muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein. Also die ersten Schatten sind auf mich gefallen. Das könnte gewesen sein, relativ kurz nach der Clubgründung, 82, 83. Muss 82 gewesen sein, weil 83 bin ich nach Hamburg umgezogen und ich habe davor in Düsseldorf gelebt und in Düsseldorf bereits von einem Dr. Wau gehört, dessen Ruf ist ihm schon vorausgeeilt in Kreisen von Menschen, die Computer oder elektronisches Gerät bedient haben. Und es war damals Kurt Dahlke alias der Pyrolator, prominentes Mitglied der Gruppe Der Plan aus Düsseldorf, in Düsseldorf weltberühmt, und der Kurt sagte zu mir, es gibt da in Hamburg jemanden, der Dr. Wow heißt und mit Computern zu tun hat. Und es gibt dann einen Chaos Computer Club. Viel mehr wusste ich nicht, aber diese Begriffe Dr. Wow und Chaos Computer Club haben bereits eine stärkere fantastische Vorstellung in mir ausgelöst. Also von jemandem, der wie so ein Raketeningenieur mit so einem weißen Mantel rumläuft, mehrere Kugelschreiber und einen Rechenschieber in der Hemd oder Manteltasche hat und so weiter und so fort. Das hat sich dann als eine sehr zur Wirklichkeit gegenteilige Vorstellung herausgestellt. Ich muss noch dazu sagen, das war damals eine Zeit, wo das sehr ungewöhnlich war, dass man mit, also dass ein Individuum, eine Privatperson mit Computern zu tun hat. Das fing in Deutschland alles gerade erst an. Ich hatte durch einen Zufall sehr früh einen Computer gekriegt. Und zwar gab es in Düsseldorf eine Sammelstelle für schriftstellerisch tätige Menschen verschiedener Couleur, das Literaturbüro Düsseldorf. Und in diesem Literaturbüro habe ich sozusagen einen Bruder im Geiste kennengelernt, Matthias Schneider, der ursprünglich Linguistik studiert hat. Von seinem Linguistikstudium, alles was ihm noch übrig geblieben war, war eine Katze, die Chomsky hieß. Und nach dem berühmten Linguisten, der ja heute mehr als Gesellschaftskritiker bekannt ist. Und der hatte irgendwann mal in den Ferien in einem Motorradgeschäft gearbeitet und lange Geschichte kurz erzählt, jetzt verkaufte er hauptberuflich Motorräder, war da irgendwie hängen geblieben und hatte aus Amerika, von einer Amerikareise, einen kleinen Computer mitgebracht. Sagte also zu mir, er hat einen Computer zu Hause. Und das war, wenn damals zu einem jemand gesagt hat, ich habe einen Computer zu Hause, dann war das so, wie wenn ich habe ein Antischwerkraftgerät zu Hause, ich habe eine Mondrakete im Hinterhof.
Nachher und so. Kommt mein Freund, der Astronaut, vorbei.
Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, will ich sehen. Und dann sind wir auf sein Motorrad und zu ihm hin und da stand dann eine Art Plastikschreibmaschine, sehr hässlich, und ein kleiner Fernsehapparat. Es gab bestimmte Begrifflichkeiten gar nicht. Also es gab zum Beispiel den Begriff Computermonitor, gab es überhaupt nicht. Ne?
Ja.
Es gab nur kleine Fernsehapparate, die man da eben an diese Plastikschreibmaschine. Und ich kann mich noch erinnern, als ich dann in dieses Zimmer rein bin, muss sagen, ich bin dieser Technik sehr zugewandt gewesen. Ich bin ja mit dem ersten großen, mit dieser großen Technik-Euphorie in den 60er Jahren groß geworden, mit der ersten Mondlandung, mit dem Apollo-Programm und mit dieser Vorstellung von der Zukunft, die immer identisch war mit dem Jahr 2000. Das war so die große Ikone. Da gab es dann immer so diese Zeichnungen, Kuppelstädte, Schwebegleiter und so weiter und so fort. Na, also wir wissen das ja heute, ne, so wie die Zukunft ausschaut. Jedenfalls Raketen und Computer, die man eben dazu brauchte, das war völlig klar, dass das irgendwie eine gute Sache ist. Und nur war keiner von uns sozusagen in die Nähe von so einem Gerät gekommen. Und da saßen die plötzlich im Wohnzimmer rum. Und das heißt, ich hatte nicht mitgekriegt, dass die schon so klein waren. Das heißt, ich habe die ganze Zeit unter dem Schreibtisch von Matthias geguckt, weil ich davon ausgegangen bin, das Ding muss doch mindestens so groß wie eine Waschmaschine sein, und sagte immer, wo ist der Computer? Ne? Und das deutete ihm auf diese hässliche Plastikschreibmaschine und sagte, ist da alles drin.
War das okay. Ein Commodore 64?
Nee, das war ein Tandy, TAS 80.
Ah ja, okay.
Mit nicht entprellter Tastatur. Das heißt, wenn man irgendwie eine Zehntelsekunde zu lang am R gewesen ist, hat man 24 R am Bildschirm gehabt. Schrieb nur Großbuchstaben und so weiter. Also das war alles noch richtig so wie Gott den Computer geschaffen hat. Ne? So. Und dann habe ich einen Schlüsselmoment erlebt. Dann hat Matthias ein Basic-Programm am Bildschirm vor mir ablaufen lassen. Und ich habe nur so eine, also in diesem Vorbeifließen gesehen, das ist eine Mischung aus Buchstaben, aus Worten, englischen Worten und Zahlen. Und ich habe das Gefühl gehabt, das ist eine Sprache. Und ich bin sofort von so einer Art Panik befallen worden, dass ich diese Sprache so bald wie möglich lernen muss, weil ich sonst den Anschluss, also an, weil mir sonst der Zutritt zu Kuppelstädten und Schwebegleitern hinkünftig untersagt wird. Und ich bin da sehr früh einem Gefühl begegnet, von dem dann die nächsten zwei Jahrzehnte die ganze Weltwirtschaft irgendwie prosperiert hat, von dieser Panik. Ne?
Ja. Und, der Cyberspace, alle mussten rein.
Genau, genau, genau. Die Blinden, die Lahmen und die Tauben wurden mit Tragbahnen in den Cyberspace getragen. Das war aber dann in den 90er Jahren, ne, als das Internet so explodiert ist. Also, und dann sagte Matthias so, jetzt darf ich auch mal. Und dann saß ich da und ich hatte ja schon eine elektrische Schreibmaschine und so weiter. Das war damals quasi so das Allerbasicste, was man sich als Individuum vorerst mal zulegen konnte. Und ich tippte auf dieser Plastikschreibmaschine, tippte Hallo und dann war das sofort im Fernsehen. Und das ist jetzt was, man muss die Bedeutung dessen für die damalige Zeit nochmal dazu erklären, weil das heute irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar ist, dass das ein besonderer Moment war. Ich bin mit dem Fernsehen sozialisiert worden, das heißt, ich bin aufgewachsen mit diesem Gerät, mit dem Fernsehapparat, als etwas, das eine wie so eine Schneekugel völlig geschlossen war, quasi diese Kathodenröhre, da konnte man nicht rein, da gab es die großen Sendeanstalten, die haben da das Programm hineingespielt und alles, was man als Fernsehzuschauer machen konnte, war laut, leise, hell, dunkel, ein, aus. Das heißt, das hatte ich 20 Jahre lang gemacht und plötzlich war da eine kleine Maschine und ich tippte Hallo und Hallo war im Fernsehen, in diesem vor dem unzugänglichen Bereich und in dem Augenblick habe ich noch, ohne das wirklich zu wissen und zu verstehen, den Geist des Hackens begriffen. Das heißt, dass der Computer eine Maschine ist, die einem den Zugang zu Bereichen ermöglicht, die man vorher nicht betreten konnte. Also so eine Art von Demokratisierung, auch Zwangsdemokratisierung. Also das hat ja nicht jedem gefallen, dass dann diese Begriffe. Es gab zwar vorher Videokameras und so, aber das war alles teuer und aufwendig, mit denen man sozusagen ein Bild in diesen Fernseher reinbringen konnte. Naja, das war der erste Schritt.
Das heißt, du bist jetzt zunächst einmal von Düsseldorf nach Hamburg gezogen?
Ich bin erstmal von Graz. Ich bin ja Österreicher, wie man unschwer hören kann. Immer noch, da lege ich ja Wert drauf. Bin aus Graz nach Düsseldorf und bin dann von Düsseldorf 83 nach Hamburg umgezogen.
Und hatte das jetzt schon was mit dem CCC zu tun, dass
du nach Hamburg gezogen bist? Das hatte mit dem Schreiben zu tun. Ich bin ja Schriftsteller und bin damals damals bin ich es geworden. Also in Graz wollte ich Schriftsteller sein und in Düsseldorf ist mir der Sprung ins Schriftstellersein gelungen. Habe mein erstes Buch veröffentlicht. Das ist in Hamburg bei Rowohlt rausgekommen. Hieß Der große Hirnriss. Neue Mitteilungen aus der Wirklichkeit. Und als ich das erste Mal in Hamburg war, habe ich in so einer Intuition gespürt, meines Bleibens wird in Düsseldorf nicht sein, weil ich komme aus so einem Kaff. Graz ist eine sehr kleine Stadt und ich bin ein paar Mal zu oft im Kino gewesen und habe die Lichter der Großstadt gesehen und hatte immer eine Vorstellung davon, dass ich war ich in Düsseldorf sehr schwer beeindruckt von der nächtlich beleuchteten Rheinkniebrücke. Das war schon fast wie die Golden Gate Brücke. Also jedenfalls, wenn man aus Graz kommt. Und als ich dann in Hamburg war, habe ich den Unterschied zwischen einer Großstadt und einer Weltstadt begriffen. Und das Zweite war, dass ich gesehen habe, es war für mich als Autor eine Herausforderung, als junger Schriftsteller. In Düsseldorf war die Literaturszene, ohne ungerecht sein zu wollen, sehr übersichtlich. Und in Hamburg war das so, dass praktisch niemand in Hamburg nicht schon ein Buch geschrieben hat. Also das heißt, man hat auf so einem ganz anderen Level wieder eine Herausforderung gespürt. Und diese Herausforderung, die ist natürlich, wenn man 20 ist und noch was vorhat, ein großer Reiz. Die Stadt ist wunderschön. Ich hatte gute Freunde und ich habe eine Freundin, die hatte eine große Wohnung und da ist ein Zimmer frei geworden. Das war eine WG und das war parallel zur Reeperbahn in der Seilerstraße. Also das heißt, mittendrin in dem, was Kleinhänschen aus Graz sich unter einer großen Stadt vorstellt. Also Reisetasche gepackt, auf nach Hamburg.
Reeperbahn ist schon ganz schön beeindruckend, wenn man das nicht gewohnt ist und da so als erstmal hinkommt.
Ne? Ist völlig in Ordnung.
Ja, also ich hatte da auch so ein bisschen Respekt am Anfang.
Ist völlig in Ordnung. Also so nach anderthalb, zwei Jahren hatte ich dann irgendwie genug davon, weil am Anfang war das natürlich toll, immer Party, 24 Stunden um die Uhr, und dann gab es, damals war das diese Geschichte mit dem Ladenschluss und so weiter und so weiter. Das ist ja alles extrem restriktiv noch gehandhabt worden in den frühen 80er Jahren. Und da gab es auf der Reeperbahn die erste Aral-Tankstelle, die rund um die Uhr aufhatte. Das war wie in Amerika, das war unfassbar. Ne? Also das war sozusagen großstädtischer, konnte
von,
man sich
von der erste Raubengleiter.
Ja, genau, damals habe ich noch Zigaretten geraucht, das war alles sehr praktisch, weil die ganzen Peep-Shows und so weiter, die hatten immer Markstücke, wenn man für die man so für einen Zigarettenautomaten gebraucht hat. Mehr als Einheimischer sieht man diese Dinge natürlich ein bisschen pragmatischer. Ne? Und oder als wir hatten dann so T-Shirts, auf denen drauf stand, I'm no tourist, I'm living here. Ne? Und jedenfalls war das so, ich hatte ein billiges WG-Zimmer, was bedeutet hat, es war einfach verglast. Was wiederum bedeutet hat, also man muss wissen, der Mensch hat ein bestimmtes Schamgefühl, auch wenn er schwer betrunken ist, was bedeutet hat, dass wenn der schwer betrunkene Mensch auf der Reeperbahn nicht mehr sein wollte, aus verschiedenen Gründen, ist er in die Seitenstraßen gegangen, und es waren immer wir, die Seilerstraße war die Parallelstraße, ne? Und das heißt, da war dann irgendwie immer ein fröhliches Reiern und ein fröhliches Krakeelen und so weiter. Und es war eben so 24 Stunden um die Uhr, das, was ich am Anfang so als Großstadt immer aber sozusagen ein Pulsieren, 24 Stunden um die Uhr empfunden hat. Es wird natürlich nach einer Zeit etwas zermürbend. Ich bin dann nach ein paar Monaten bevorzugt mit Schlafbrille und Ohrenstöpsel irgendwie schlafen gegangen, weil es gab halt keine ruhige Stunde. Und dann bin ich da nach zwei Jahren bin ich ein bisschen ruhigere Gegend weggezogen und bin dort dem Chaos Computer Club begegnet, in der Unastraße.
In Form von Dr. Wau.
In Form von Dr. Wau. Und zwar, ich habe drei Freunde, Micha Sontheimer, Benny Herlin und Johnny Eisenberg. Und Benny kannte Wau. Und Benny kannte mich. Und Benny ist und Benny kennt die Menschen. Und wusste, die beiden werden ganz gut zusammenpassen. Der wusste schon, ich bin so ein sonderbares Exemplar mit so einem Computer. Und er kannte den Wau und dachte, er bringt uns irgendwie zusammen. Und dann gab es, ich habe mit so einem Model.
Das heißt, du hast schon einen
Computer? Ich hatte einen Computer, ja. Und zwar einen, erst in Düsseldorf hatte ich einen, weil mein Freund diesen TAS 80 Tandy hatte. Ich habe schon damals begriffen, was Kompatibilität bedeutet. Nämlich, dass man dann die Programme, die mein Freund hatte, auch verwenden kann. Und ich habe mir eine Tandy-Kopie besorgt, einen Computer mit dem schönen Namen Genie 1. Der Herr segne die Asiaten und ihren Kopiertrieb irgendwie. Das war so ein Ding, das sah aus wie so ein hässliches Plastikmischpult mit einem eingebauten Kassettenrekorder. Diskettenlaufwerke gab es damals noch nicht. Die Programme wurden auf Audiokassetten in normalen Bandlaufwerken abgespielt. Es hat dann manches Mal bis zu 5 Minuten gedauert, also bei Spielen oder so etwas aufwendiger in Sachen. Da blinkten nur, es war zwei Sternchen waren am Bildschirm zu sehen, eins stand still und das andere blinkte. Das heißt, er atmet, er lädt noch. Also wenn dieses zweite Sternchen aufhörte zu blinken, wusste man Ärger. Irgendwie, man muss jetzt wieder von vorne anfangen oder sowas. Aber das war sehr, also vom Standpunkt des Betriebssystems her gesehen, war das alles sehr übersichtlich. Ne?
Also das war jetzt ungefähr 83, als du dann nach Hamburg
gezogen bist? Das mit dem Sternchen war vorher, also das Genie 1 war 79, 80. Nach Hamburg gezogen bin ich 82, 83 in dem Übergang. Und dann bin ich da aus St. Pauli weg und da hatte ich einen C64 schon. Da ist der C64 rausgekommen und das war
die heiße Maschine.
Unfassbar. Das war unfassbar. Das war, und der ist damals, hat er einen, also sozusagen, als ich mir den überhaupt leisten konnte, einen Verbilligungsschub erlitten. Der wurde plötzlich um die Hälfte billiger, als was er vorher gekostet hat. Was bedeutete, dass der Computer nur noch ungefähr 700 Mark gekostet hatte und die Diskettenstation auch nur ungefähr 700 Mark. Die war genauso groß wie der Rechner und die war genauso teuer wie der Rechner. Ne?
War ja auch ein eigener Rechner.
Das war, ja, genau. Da gab es ja auch, das ist ganz richtig, was du sagst, weil das gehört immer noch zu meinen, also zu meinen bevorzugten Erinnerungen an die Zeiten im C64. Es gab wirklich Virtuosen, Ich bin ja der Meinung, dass das, was man Unsinn nennt, in manchen Fällen Hochblüten menschlicher Kreativität und Genialität und Virtuosität auch sind. Und es gab Programmierer, die haben die Diskettencontroller von dieser Diskettenstation vom C64 programmiert. Es gab ein Programmchen, mit dem man die rote Leuchtdiode an der Diskettenstation dimmen konnte. Das war ein Programm. Und eins, das ich besonders gern mochte, war, da konnte man mit dem Summen des Trafos, der in dem Gerät war, und dem Tackern von diesem Schrittmotor, dieser Steppermotor, der den Laufwerkkopf geführt hat, da konnte man den Radetzky-Marsch spielen. Also das war ein wirklich virtuoses Stück. Genau, und das war nur die Diskettenstation. Ne? So, und dann kam, ich hatte ja vorher erzählt, da war diese Vorstellung von Dr. Wau, von diesem grauhaarigen Ingenieur, Raketeningenieur. Ne? Und dann sagt Benny, ich muss dich jetzt mit Dr. Wau bekannt machen und so. Und dann ging die Tür auf und dann kam so ein Walschrat in der Krachleder dann rein, ne? Mit so einer Dreiviertel Lederhose. Und ich dachte mir, was ist das denn jetzt? Ne? So. Und so mit so einem Rübezahlbart, so ein Wonneproppen, ne? So ein rundlicher Typ, der so quietschvergnügt und so, und unfassbar. Ne? Also das war die Realität. So.
Nannte sich Wau eigentlich selbst Dr. Wau?
Nur Wau.
Ja,
nur,
ne?
Nur Wau, und es wurde aber von ihm gesprochen als Dr. Wau. Also das war sozusagen eine gewisse Respektsbezeugung. Also das war so, das, wenn man von ihm gesprochen hat, hieß es Dr. Wau. Und wenn man, also gute Freunde nannten ihn Wau, und er hat sich selber mit Wau vorgestellt.
Ja, Wau oder Wau Holland oder Herbert Holland Moritz, um mal komplett zu sein, ist ja leider 2001 verstorben und war einer der Gründer, aber im Wesentlichen eigentlich so die über Jahre so das Clubgefühl am ja personifizierende Persönlichkeit des Clubs. Gegründet wurde der Club ja nicht in Hamburg, sondern in Berlin, zumindest besagt das die offizielle Legende. Da gab es dieses Treffen in den Taz-Räumen. Hast du da mal nachgeforscht, was da eigentlich, oder nachgefragt, was da eigentlich konkret gelaufen ist?
Mhm. Also es gab am 1.9.81 eine Kleinanzeige in der Taz, die sich beschäftigte mit der Zukunft des Computerns im weitesten Sinne und den gesellschaftlichen Implikationen. Das war für die damalige Zeit schon sehr weitsichtig. Und vor allem, und das war wirklich nahe damit, dass also sozusagen Leute ahnten, dass da die PC-Revolution, es war auch schon vom Personal Computer die Rede, dass die PC-Revolution vor der Tür steht und dass man dieses Gerät in die Hand nehmen kann und damit Sachen machen kann, die eigentlich sozusagen die große Geschäftswelt und die Leute, die bisher mit Computern gearbeitet haben und die da die Definitionshoheit hatten, noch überhaupt nicht auf dem Zettel haben. Ne? So. Und da wurde zu so einem Treffen eingeladen. Das hat dann am 12. der als das eigentliche Gründungsdatum des Chaos Computer Clubs angesehen wird, 12. September.
Und die Initiierung ist 1.9. sozusagen.
Das genau,
ist
mit genau, dieser Kleinanzeige. Ja.
Das heißt, wir sind jetzt sozusagen on time, weil wir jetzt gerade den 1. September haben, wo wir dieses Gespräch aufzeichnen.
That is it, ja.
Und dort haben sich, weiß nicht,
20, hast du eine Ahnung,
haben sich 20 Leute getroffen.
Und da wurden dann auch kurz danach schon sowas wie Ideen, Sammlungen, Positionspapiere, auch politische Konzepte, Utopien und so weiter ausgetauscht, mehrseitige Papiere, die zum Teil auch noch im Chaosarchiv irgendwo rumfliegen. Das war schon ganz beeindruckend. Also sozusagen wie differenziert und mit wie klaren Absichten diese ganze Veranstaltung begonnen hat. Man muss jetzt dazu sagen, der Chaos Computer Club ist natürlich nicht vom Himmel gefallen. Das heißt, es gibt so Traditionen, man muss den schon auch in so eine Tradition reinstellen. Wenn man jetzt, ich kenne nicht alle von den Leuten, die damals an dieser sozusagen Versammlung, die ja wie immer wieder auch geschrieben wird, an einem mythischen Objekt stattgefunden hat, nämlich in den Räumen der Taz-Redaktion, in den damaligen Räumen. stand der berühmte Tisch aus der Kommune K1. Den haben die dort wohl, weil sie keine Möbel hatten, ihn transportiert. Das ist so ein relativ langer Tisch. Ich habe irgendwo im Internet mal ein relativ langer, aber relativ banaler Tisch, aber weil er eben aus der K1 war, war er irgendwie ein
heiliges Objekt.
Kabbalistisches Objekt, ne? So wird immer gern zitiert, hat natürlich überhaupt keine Bedeutung. Aber ich zitiere es auch so.
Und das damit haben, hätten wir das
damit dann auch hätten erwähnt. Wir das, genau, ja. So. Mythos, das macht ja Madonna auch, die bedient sich einfach irgendwie im Vorbeigehen an jedem Mythos, der irgendwo an der Hecke hängt. Und so, das, was ich sagen wollte, ist, dass die Leute, die damals zu diesem Treffen gekommen sind, aus unterschiedlichen Traditionen kamen. Im Fall von zwei der Leute, gewisser Tom Twiddlebit, wie er sich in der Kleinanzeige nannte, mit Nicht-Kampfnamen Klaus Schleisig und Wau Holland, da gibt es eine nette Anekdote. Es wollte mal jemand Wau am Flughafen abholen. Und die haben sich irgendwie verpasst und der kannte ihn nur unter Dr. Wau auch oder unter Wau und hat den dann ausrufen lassen. Oder nee, Wau Holland, der wusste das, der sagte, ich möchte gern Herrn Wau Holland ausrufen lassen. Und dann kam aus dem Lautsprecher, Herr Wau aus Holland, bitte zur Information. Das hat Wau irgendwie gerne erzählt immer. Wenn man ihn gefragt hat, warum er eigentlich Wau heißt, weil ich glaube, so genau wusste er das selber nicht mehr. Ne? Ich kann mich erinnern, dass ich ihn ein- oder zweimal gefragt habe, aber ich kann mich an eine klare Antwort ehrlich gesagt nicht erinnern. Ne?
War, glaube ich, eine frühe Sache, Schule.
Kann gut sein. Und um, also sozusagen frühe Sache, Wau hat mir ein bisschen erzählt von den Dingen, die ihn in den 70er Jahren beeinflusst haben, die sein Denken und seine Interessen, die dann letzten Endes in das geführt haben, was er im Chaos Computer Club entfaltet hat, geprägt haben. Dazu gehörten die Amateurfunker, die es schon lange, die es seit den 50er Jahren gab und die immer so eine Jungskiste waren, irgendwelche Leute, die im Dachkämmerchen vor so einem beeindruckenden Amateurfunkgerät mit Röhren saßen und sich irgendwelche Stationskennungen aus Australien und Botswanaland irgendwie zuschicken haben lassen und damit ihr Dachkämmerchen gepflastert haben. Das war irgendwie so eine Jungsgeschichte. Oder man konnte ja zum Beispiel dann 1957 den Sputnik hören, der machte dann immer piep, piep, piep und dann saß man in seinem Dachkämmerchen und hörte das echte piep, piep, piep irgendwie da von Sputnik 1. Ne? So. Mhm. Also das war sozusagen, das ist natürlich ziemlich heutzutage ziemlich banal, aber dieses Gefühl von Authentizität und dass man einfach als Individuum da sitzt und mit diesem Gerät da daran teilnehmen kann, das ist schon irgendwie nicht schlecht. Ne?
Und, auch diese Verkürzung der Distanzen. Also ja. Ich kenne das Gefühl, so das erste Mal, als ich zur Kenntnis genommen habe, dass ein Text, den ich auf dem Computer gelesen habe, irgendwie auf der anderen Seite des Planeten geschrieben wurde, das war auch so ein vollkommen erhebendes Gefühl, so, oh Gott, diese Nachricht ist einen Tag alt, aber sie kommt aus San Francisco. So, wie kommt die auf meinen Computer? Wobei so schnell ging es gar nicht. Es dauerte damals schon noch zwei, drei Tage, bis es um Planeten war.
Ich glaube, was Wau noch auf Gedanken gebracht hat, war zum Beispiel die Tatsache, dass man hätte sich ja jetzt denken können, okay, ich habe ein Amateurfunkgerät, ich kann das jetzt benutzen statt meinem Telefon. Ne? Und das darf man aber nicht. Das heißt, es gibt eine Vorschrift, wenn du Amateurfunker bist, du darfst nur Gespräche führen, die sozusagen nicht so bedeutend sind, dass man sie am Telefon führen müsste. Das ist eine Regel gewesen jedenfalls. Ne?
So damit bedeutet.
Ich weiß jetzt nicht genau, wie das formuliert worden ist, aber du hast sozusagen
Banalitätszwang.
Genau, oder ja, genau, ja, förmlich. Ne? So, und das ist natürlich also so eine Art von Kommunikationsrestriktion. Also du darfst dein Amateurfunkgerät nicht einfach als Telefon benutzen. Ne? Und Wau war, soweit ich weiß, auch beim Militär der Fernmelder. Das heißt, der hatte schon so ein gewisses Interesse, diesen Bereich der Kommunikationstechnik zu durchdringen.
Regel gibt es ja jetzt auch noch, nicht? Also, wenn man heute sich einen Internetzugang kauft, so, ja, dann wird dann das ja auch verboten, darüber ein Telefongespräch zu führen.
Echt?
Ja, also diese ganzen wenn du dir jetzt so eine UMTS-Flatrate kaufst und so, dann wird halt so Voice-over-IP, also sozusagen die angesagte Technik, die man jetzt auch eigentlich mal ausprobieren will, die wird ja halt blockiert.
Ach also so, alles klar.
Von daher hast du also eigentlich dieselbe Restriktion immer noch.
So. Genau.
Ja, also sie dürfen da funken, sie dürfen banale Dinge übertragen, aber wenn sie sich ordentlich unterhalten wollen, dann haben sie gefälligst das Telefon.
Läuft nicht, genau, läuft nicht. Von daher kann man sagen, da haben so Leute wie ich schon so einen kleinen eingebauten Wow jetzt in der Zwischenzeit, dass man dann einfach so diese Dinge also in so eine Tradition stellt und kritisch sozusagen beobachtend und kommentierend begleitet. Und was Wow gefallen hat und was Wow beeindruckt hat, waren so Dinge wie, dass die Amateurfunker einen eigenen Satelliten in die Erdumlaufbahn geschossen haben. Das ist schon nicht schlecht. Und was ihn vor allem beeindruckt hat, war sozusagen diese Nachbarschaftshilfe, diese technische Hilfe, die Amateurfunker einander gegeben haben. Das heißt, wenn da einer war, der sagte, ich brauche irgendein Bauteil, ich habe irgendwie keinen Schaltplan, ich bin jetzt irgendwie hier oder da oder dort mit meinem Latein am Ende, da gab es dann immer Gruppen und also sozusagen, das konnte man schon kommunizieren. Also über Amateurfunk konntest du dich natürlich über Amateurfunk unterhalten. Und das ist zum Beispiel was dann später mit UUCP, mit Usenet und so weiter und so fort als eine Tradition aufgenommen und fortgeführt worden ist, weil AT&T zwar Unix freigegeben hat, aber keine Dokumentationen, dieses Betriebssystem Unix. Und sich ein paar Leute veranlasst gesehen haben, um also sozusagen so eine Art von Nachbarschaftshilfe stattfinden zu lassen von Leuten, die sich für dieses Betriebssystem eben dieses sehr komplexe, mächtige, aber ein bisschen nicht ganz so trivial zu verstehende, haben die eben ein eigenes Kommunikationssystem eingerichtet, ne? Das eine Grundlage der Kommunikationskultur im Internet geworden ist, ne? Das ist jetzt heute ein bisschen ein versunkener Schatz. Das Usenet gibt es zwar immer noch, aber das ist ein bisschen so eine, wie soll ich sagen?
Eine Wares-Abteilung geworden
derzeit. Steht etwas im Schatten der Geschichte, ne? So, wie auch immer. Und das war was.
Ist aber renaissancefähig, wenn du mich fragst. Also
das, ja, da kann man sich lang drüber unterhalten. Ich glaube auch, dass es, wenn man jetzt moderne Mittel der Informationsgewinnung, also wie man sozusagen die Perlen aus dem Schlamm baggern kann. Das Problem im Usenet ist ja immer die unfassbare Menge an Informationen, die da vorbei rauscht, weil ich glaube, es gab zuletzt 70 oder 80.000 Newsgroups, also wo man versuchen musste, sich irgendwie eine Art von Überblick zu verschaffen. Wie auch immer, das ist ein Seitenfraktal. Es gab noch eine zweite Tradition, was Wow mir erzählt hat, nämlich die sogenannten Videoläden in den 70er Jahren. Das war ein bisschen ein Versuch der Linken, so mit ein bisschen in die Technik, in die moderne Technik einzusteigen. Also die Idee war, der Arbeiter wird mit einer Videokamera ausgestattet und dokumentiert das Leben des Arbeiters und alles wird besser. Also um das jetzt mal so ein bisschen verkürzt zu erklären, also sozusagen der Arbeiter schafft selber Kultur, der Arbeiter dokumentiert seine Lebens- und Produktionsverhältnisse, klärt auf und so weiter und so fort. Ne? So, da gab es so eine Tradition und da gab es dann eben so Videoläden, wo man sich Video-Equipment und das war ja damals alles etwas, also man musste dann immer schon so einen halben Bollerwagen mit den Akkus hinter sich herschleppen. Und jedenfalls, das war so ein bisschen angerissen. Das waren so Dinge, die Wow aus den 70er Jahren noch mitgenommen hat. Also diese fernmeldetechnischen Kenntnisse, die er ja nicht nur durch seine Militärzeit gewonnen hat, sein Interesse an Amateurfunkern. Es gab im Chaos Computer Club dann später immer so eine Subgruppe, wo man wusste oder wo man gemerkt hat, ach, das sind Amateurfunker. Marco, Matthias Kühn und so weiter. Also das waren immer so eine, die haben so ein eigenes Selbstverständnis.
Packet
Radio und so Sachen.
Es gibt ja auch immer eine sehr starke Amateurfunkergruppe, auch im CCC,
genau,
die Chaoswelle. Ja. Da sind sehr viele Leute auch involviert und ist auch sehr technisch und sehr kommunikationsfreundlich. Ja, jetzt bist du also nach Hamburg gekommen und bist auf Wow und Konsorten gestoßen.
Erstmal, ja genau, erstmal Wow. Erstmal also Wow habe ich als ersten kennengelernt und allein. Den hatte Benny mal unterm Arm. Und dann ist der ganze Chaos Computer Club gekommen. Und das war wirklich eindrucksvoll. Ich habe in einem Haus gewohnt. Das ist so eine schöne, das war eine etwas feinere Gegend mit so einem kleinen Park hinterm Haus und einem Schwanenteich. Und so eine von diesen hübschen Hamburger Altbauten, weiß gestrichen mit ein bisschen Zierat um die Fenster herum, Parkett und hohen Decken mit Stuck. Und dann war das Haus gerade eingerüstet, weil die Fassade irgendwie erneuert worden ist oder sonst irgendwas. Und dann kam der Chaos Computer Club und ich weiß noch, an dem Abend kamen die Menschen zur Tür und zu den Fenstern. Überall kamen Leute rein. Das heißt, ein Teil vom Chaos Computer Club ist durchs Treppenhaus zu mir hochgekommen und ein Teil ist übers Gerüst hochgeklettert und beim Fenster reingekommen. Das heißt, die kamen durch alles, wo irgendwo eine Öffnung war, in meiner Wohnung rein. So habe ich den Chaos Computer Club kennengelernt.
Das klingt ja aber jetzt nach einer Hundertschaft. Wie viele Leute sind denn da aufgekreuzt? Nee,
Was dürften das gewesen sein? 5, 6, 7 Leute. Mhm. Das war Wow, das war Maku, das war, glaube ich, der kleine Andi Müller-Magun, der war damals 13 oder 14 und noch 2, 3 Leute. Ja, so. Also das war alles ziemlich übersichtlich und damals ist gerade sind die ersten Nummern der Datenschleuder rausgekommen. Ich glaube, es gab 2 oder 3 Ausgaben schon und ich hatte mir das dann mal angeguckt.
Also 84 dann.
Mhm, genau. Mhm. Und Wow hatte ja so bestimmte Vorstellungen davon, wie man zum Beispiel sehr ökonomisch, damals musste man ja irgendwie noch wirtschaften, das heißt, wenn man sowas gedruckt hat, das kostete Geld und man musste Papier sparen und so weiter. Und Wow sagte, okay, wenn man die Buchstaben ganz klein macht, dann kriegt man ganz viel Text irgendwie da drauf. Das heißt, das war reines Augenpulver. Also dir sind irgendwie sofort die Augen ausgefallen und du hast schon vom Hinschauen 2 Dioptrien mehr gekriegt. Und ich habe zu ihm, ich habe 2 Dinge erfasst. Das eine war, da stehen wichtige Sachen drin, die unter die Leute müssen. Das war A und B, man kann das überhaupt nicht lesen. Ne? Und es schaut total kacke aus. Das schaut irgendwie aus wie so ein freilebendes Flugblatt. Und das habe ich Wow gesagt. Und Wow in seiner Art, dann nahm das dann immer so auf, murmelte, nickte mit dem Kopf und sagte, okay. Und als er das nächste Mal zu mir kam, hatte er einen Schuhkarton und am Abend, da waren ein paar Zettel drin, ein paar Papiere und Unterlagen, die so zu diesen ersten 3 Ausgaben der Datenschleuder gehörten. Das heißt, dieser Schuhkarton war das Datenschleuder-Archiv und er stellte diesen Schuhkarton bei mir auf den Tisch und sagte, mach du. Und ab dem Moment war ich Chefredakteur der Datenschleuder. Und des Fachblatts, das der Chaos Computer Club seit langer Zeit eben herausgibt. Und das habe ich dann ein paar Jahre gemacht. Und es hat sich dann so ergeben, dass es jeden Donnerstag in meiner Wohnung ein sogenanntes Redaktionstreffen gab, wo tatsächlich auch viel für die Datenschleuder gemacht worden ist, beraten worden ist und das aber im weitesten Sinne auch ein Clubtreffen war. Also das
1984 war ja ein extrem explosives Jahr für den Club. In gewisser Hinsicht wird er auch von vielen so als das eigentliche Gründungsjahr BTX, ne? des Clubs gesehen, weil einerseits dieser BTX-Hack stattgefunden hat, die Datenschleuder erschienen und dann Ende des Jahres auch der erste Kongress. Ist ja alles in dieses Jahr gefallen. Und
Orwell
nicht überrascht, zu vergessen. Genau, wollte ich gerade erwähnen, überrascht ja im Rückblick irgendwie nicht, weil es ja einfach auch das Jahr ist, was sicherlich auch als Zukunftsschau 1981 dazu geführt hat, den Club als solchen auch mit seinem Selbstverständnis zu gründen. Weil es war ja immer schon so, dass es sich eben nicht einfach nur um so eine weitere Technikgruppe gehandelt hat, die jetzt sagt, okay, jetzt machen wir nicht mehr Funk, sondern jetzt machen wir Computer, sondern uns interessiert das ja auch unter einem gesellschaftspolitischen Aspekt. Inwieweit war denn das wahrnehmbar?
Das war vom ersten Augenblick an wahrnehmbar. Das war darin wahrnehmbar, dass der Chaos Computer Club eine Gruppe war, die extrem inkonsistent war von den Leuten her. Aber es gab einen sofort spürbaren Willen, dieser vielen verschiedenartigen Charaktere und Leute, die aus unterschiedlichsten Milieus, Berufen und Interessensbereichen kamen, sich an einen Tisch zu setzen und miteinander gemeinsam in diesem Club zu sein, an einem Tisch zu sitzen, zu reden, was dazu geführt hat. Das ist ja immer noch, diese Tradition hält an. Es gibt eine breitharte Diskussionskultur im Chaos Computer Club. Das heißt, da fliegen manches Mal die Fetzen. Und es gibt aber auch einen Rahmen. Also das bleibt in einem Rahmen. Das wird sozusagen, diese Fetzen fliegen und dann ist die Diskussion irgendwie gelaufen und es gibt dann auch ein Resümee, es gibt dann ein Ergebnis. Und man kommt an einen Punkt. Und es ist sogar so gewesen, dass ich nach einer Weile das Gefühl hatte, dass der Computer als Gerät gar nicht unbedingt anwesend sein muss, sondern dass der Computer als Idee dazu führt, dass diese Menschen, die in der Kneipe niemals wahrscheinlich durch Zufall oder auch nicht an einem Tisch sitzen würden, weil sie einfach zu verschiedenartig sind, dass diese Maschine dazu führt, dass wie so ein Katalysator, dass diese Leute zusammenkommen und miteinander reden. Und da habe ich quasi diese Idee von Kommunikation auch begriffen, was die Idee dieser Maschine macht. Jetzt gar nicht der Computer selber, also sozusagen im platten Sinne, dass ich jetzt irgendwie was, eine E-Mail tippen kann oder sonst was, sondern dass diese Idee so stark ist, dass sie so eine katalytische Funktion und dass quasi diese Idee so ein Konsens ist, der, wo man sagt, es war zum Beispiel so, in den ersten Jahren im Club ist wenig über Privates gesprochen worden. Man wusste von den meisten Leuten nicht, hat der Vater, hat der Mutter, ist der vom Himmel gefallen? Ne? Also so, woher kommt der? Wohin geht der? Das war nicht wichtig. Viele Leute hatten Kampfnamen, also die dann im Netz verwendet wurden, so Login-Namen oder sonst was. Das hat natürlich auch ein bisschen mit dem Alter zu tun, also weil man dann in der Adoleszenz sozusagen ohnehin das Bedürfnis hat, sich mal zu erschaffen oder noch nicht gar nicht neu zu erschaffen, sondern sich überhaupt mal zu erschaffen und sich als etwas, das man sozusagen selber prägt und nochmal selber, dem man selber einen Namen gibt oder wo man sozusagen so ganz souveräne Entscheidungen mal im Simulator irgendwie durchführt, da stattfinden zu lassen. Und das heißt, man war in so einer Art sozialen virtuellen Raum und der aber sehr gut geeignet war, diese verschiedenartigen Leute. Und die waren auch, da waren auch verschiedene Generationen, da waren mindestens drei verschiedene Generationen, also von 13-Jährigen bis zu damals schon Mitte, Ende 30-Jährigen. Ne? Das ist schon relativ, also ein relativ großes Band und es waren eigentlich von Anfang an auch Mädels mit dabei, die waren schon in der Minderzahl, aber es gab auch damals schon irgendwie bald Frauen, die aufgetaucht sind, Barbara, Rena und so weiter. Ne? So, das war es war, ohne dass man das irgendwie jetzt explizit als Komitee hätte einrichten müssen oder in irgendein Programm hätte schreiben müssen, war einfach klar, dass dieser Club sich nicht nur um Computer, sondern immer um Computer plus. Also sozusagen so wie es gibt in der Chemie dieses Prinzip von Verbindungen und da gibt es so sogenannte Valenzen, die so die einzelnen Atome halten und da gibt es offene Valenzen, also es gibt sowas wie Ozon, das ist sozusagen, eigentlich geht das nicht, das ist so eine offene Verbindung, die ist ein bisschen instabil und im Chaos Computer Club gab es immer sozusagen den Computer als ein Molekül mit offenen Valenzen, das dann ganz starke Anziehungskräfte hat, wo man sagt, da ist jetzt auch Kultur dran, da ist jetzt auch das gesellschaftliche Umfeld, die politischen Zusammenhänge mit dran. Das heißt, man hat schon geahnt, dass der Computer so eine universelle Idee oder Maschinerie ist, so eine universelle Metapher, dass man sich nicht damit zufrieden geben kann, zu sagen, das ist jetzt irgendein weiteres elektronisches Gerät, wie so ein Amateurfunkgerät oder so, sondern das ist was, was auch Folgen für die Gesellschaft, Folgen für die Kultur und so weiter haben wird. Und darüber reden wir und daran arbeiten wir mit. Und es gab es einfach vorher überhaupt nicht, diese Betrachtungsweise und dass man diese Dinge miteinander in Zusammenhang brachte. Und ich habe eine große Neigung dazu gehabt, weil ich war wie gesagt, als Schriftsteller, ich muss jetzt nochmal zurückgehen, nach 79, ich bin nach Düsseldorf gekommen, sozusagen im Morgenroter Punkzeit. Das war ein Zufall, es war ein glücklicher Zufall und ich war immer mit Musikern zusammen. Ich habe immer mit Musikern zusammen gelebt, ich habe in einem Studio quasi gewohnt. Das war damals eine Zeit, wo, was dann später mit dem Computer nochmal passiert ist, quasi Produktionsmittel erstmal erschwinglich wurden für junge Leute. In dem Fall waren das damals Mehrspur-Tonbandgeräte, Vierspur-Tonbandgeräte, die vorher Studiotechnik war, die man für viele tausend Mark mieten musste. Und es gab Ende der 70er Jahre die ersten von Firmen wie Teac oder so, die ersten Vierspur-Studio-Tonbandgeräte, die man sich kaufen konnte. Die kosteten damals 1.000 oder 2.000 Mark, frage mich nicht ganz genau, aber wir hatten sowas in dem Keller stehen und da konntest du einfach eine LP aufnehmen damit. Und das haben wir auch gemacht. In unserem Wohnzimmer sind mehrere Platten aufgenommen worden und da rannten immer Musiker ein und aus. Und ich habe es als Schriftsteller ein bisschen schwer gehabt und habe das aber immer auch als Herausforderung empfunden, weil man eigentlich dieser Produktionsgeschwindigkeit, die damals durch diese Produktionsmittel auch da war, das heißt, man hatte eine Idee, man hat gesagt, okay, lass uns irgendwie ein paar Stücke aufnehmen und dann das haben wir auch mal gemacht, dann setzt du dich aus Schnack hin, nimmst ein paar Stücke auf, wir haben irgendwann mal zum Spaß, das war ja damals irgendwie eher peinlich, dass man früher mal lange Haare hatte und immer Folkmusik gehört hat. Ne? Und dann haben wir quasi, als wir mal so unter uns waren, Freunde von mir, der Thomas Schwebel und Peter Hein, Janey, der Sänger der Fehlfarben, bekannte Gruppe, saßen wir zusammen und haben uns geoutet sozusagen alle, dass wir alle mal Bob Dylan und Leonard Cohen gehört haben und so. Ne? Und dann fing Xau, der noch mit dabei saß, an, ein Punkstück zu spielen, auf der Gitarre, auf der akustischen Gitarre natürlich. Ne? Und wir haben, irgendeine Cohen-Melodie und wir haben den Text von irgendeinem Punk-Song von einem Deutschen draufgespielt. Und das war so komisch, das passte. Ne? Dann haben wir noch eins probiert und haben uns kaputt gelacht. Und dann ist Xau irgendwann mal zu dem Vierspurband gegangen und hat das eingeschaltet. Und wir haben einfach weiter Spaß gehabt. Nur das Band lief mit. Am nächsten Tag kam Janey nochmal mit einer Plastiktüte, in der war ein Kasus und Röti und ein kleines grünes Plastiksaxophon aus einem Kaugummiautomat. Das heißt, damit haben wir das Arrangement aufgespielt auf einem von den vier Spuren. Und dann sagte Xau, wir könnten das Band an Alfred Hilsberg nach Hamburg schicken, bei Ripoff Records. Der Alfred hat irgendwie dieses Ripoff-Label gehabt. Dann haben wir das Band dahin geschickt und Alfred hatte, wie der Zufall so will, eine historisch wertvolle Aufnahme aus irgendeinem Konzert aus dem Ratinger Hof in Düsseldorf, wo Leute, die dann später alle berühmt geworden sind, Gabi Delgado von der Gruppe DAF, Deutsch-Amerikanische Freundschaft, und Markus Oehlen, der als Maler dann Furore gemacht hat und vorher aber gelegentlich im Ratinger Hof dem Punk-Hauptquartier in Unterhosen auf dem Tisch stand und ein Würstchen in den Ventilator gehalten hat an der Decke und so weiter. Und die, also da hatte Alfred irgendwie von so einer Art All-Stars-Band, die dann so eine 15-Minuten-Version von Ein Loch ist im Eimer und Es sprach der alte Häuptling der Indianer. Jedenfalls, das war für eine LP zu wenig, das war aber für eine Seite von einer LP reichte das gerade und das Material, was wir geliefert haben, reichte auch gerade für eine halbe LP-Seite. Also sagt der Alfred, toll, wir machen da eine LP draus. Das heißt, wir haben so eine Art LP-Sharing gemacht. Also wir hatten die beiden Stücke oder die beiden Aufnahmen hatten überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass sie gerade eine halbe LP lang waren. Ne? Für eine Maxi war es zu viel und für eine ganze LP zu wenig. Also haben wir eine LP gemacht, wo sozusagen die eine Hälfte völlig was anderes als die andere Hälfte war. Und das ist innerhalb von 3 Wochen passiert. Und da saß ich als Schriftsteller daneben und habe mit den Ohren gewackelt, weil so schnell konnte ich nicht produzieren. Ich saß mit meiner elektrischen Schreibmaschine da und während ich da so vor mich hingedichtet habe und wusste, wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann dauert das mindestens ein halbes, dreiviertel Jahr, bis das rauskommt. Ne? bin ich von den Musikern, wie soll ich sagen, mit Respekt behandelt worden. Man hat schon gemerkt, dass Literatur war damals extrem unhip. Das war ein bisschen so wie in den Mickey Mouse Heften helfen die Pfadfinder immer so älteren Damen über die Straße. Und so wie diese ältere Dame war so dieses Gefühl, also so, ich bin toleriert worden von den Punks und das rechne ich mir schon hoch an. Ne? So,
was ist denn da jetzt die, siehst du da eine Parallele? Also jetzt, das war jetzt so ein Einblick in Musikkultur, die jetzt ja. so mit der Hacker-Szene ja nicht unmittelbar was. Na
doch, jetzt kommt mir mit der Computer ins Spiel. Ja. Und zwar, als ich dann bei meinem Freund mit dem Motorrad und mit der KC Chomsky war, und mir dann so schnell als möglich vom Munde abgespart auch einen Computer besorgt habe. Ich hatte sofort begriffen, auch als ich diesen Computer bei meinem Freund Matthias da gesehen habe, das ist eine Schreibmaschine, mit der man auch Lärm machen kann. Das, und sowas gab es vorher noch nie. Und das heißt, ich Lärm. War ja immer Lärm. Man konnte damit Synthesizer, also man konnte dieses Musik Gerät machen. Zum Quieken bringen. Ne, so. Mhm. Und es war beeindruckend. Es hatte so einen Mythos. Der Computer hatte einen Mythos. Wenn ich sage, ich habe eine Schreibmaschine. Dann, ich weiß noch, dass dann welche von den Musikern, die kamen dann irgendwie so, eine Schreibmaschine. Ich hatte dann manchmal das Gefühl, ich habe da so einen Ammoneten irgendwie auf dem Schreibtisch liegen oder so. Aber ein Computer, das war irgendwie so ein respektgebietendes Ding. Das war so, ich war ja, die Musiker hatten ja damals eine Menge elektronische Geräte, Synthesizer und Sequencer, so diese alten analogen Sequencer, die aussahen wie so Telefonvermittlungszentralen aus den 20er Jahren mit so Steckkabeln, und ich war natürlich immer furchtbar neidisch als Autor, und dann hatte ich diesen Computer und damit hatte ich quasi, also was die Bewaffnung anging und die optische Attraktion, auch was zu bieten, und ich habe, als mein erstes Buch rausgekommen ist, auch eine Lesereise mit dem Niklas Stiller, meinem Partner, der, mit dem ich zusammen mein erstes Buch geschrieben habe, gemacht. Und ich bin auch der erste Autor gewesen, der mit dem, ich habe meinen Computer mit auf die Bühne genommen. Ne? Und für mich war auch diese Welten, die scheinbar nicht zusammengehören. Und da kommt jetzt der Chaos Computer Club sozusagen auch wieder, ohne dass ich es damals noch wusste, schon ins Spiel. Ich habe dann gelesen aus dem Buch. Ich habe sozusagen Poesie vorgelesen und habe im Hintergrund, ich hatte dann die Veranstalter immer gebeten, ein Videoprojektor, so ein Beamer zu organisieren. Das war damals noch, also am Rande des Klaviertransports, das war dann ziemlich aufwendig. Da mussten immer so vier Mann kommen.
Und Röhrenbeamer,
wow, meinst du? Wow, ja. Und die waren immer so integriert. Das waren also so Möbel, da war alles, die Leinwand und der Projektor und alles. Und dann hatte man da so ein Teil, und dann wurde mein C64 hatte ja so einen RGB-Ausgang, also mit dem man in den Fernseher rein konnte und damit auch in diesen Beamer, und dann konnte man das da darstellen, und ich hatte für diese Lesereise so zwei, drei kleine Basic-Programme geschrieben, einen Vorspann, der ein bisschen eine Parodie von dem Kino-Vorspann war. Ich wollte sozusagen als Autor so einen Hollywood-artigen Auftritt haben. Da war dann auch so ja dramatische Musik.
Ist das die Poetronik-Geschichte?
Genau. Das war diese Lesung, also sozusagen diese Lesereise war sozusagen das allererste Mal. Da gab es hier in Berlin einen Auftritt damals hieß das Loft, heute heißt das Goya, ist schon wieder pleite irgendwie so. Und da hatten wir einen Auftritt im Loft, wir waren zusammen.
Ist das nicht Metropol?
Oder Metropol, und im Metropol gab es sozusagen eine Untereinheit, also einen Unterveranstaltungsort, das Loft im Metropol. Genau. Wir waren mit einer Stuttgarter Punkband zusammen auf Tour, die hieß Zimt-Autofick. Und so war das damals. Ja. Und sind wir da aufgetreten, und ich hatte irgendwie unterschätzt, dass die Musiker mit ihrem Equipment eine ziemlich starke elektronische Streustrahlung verursachen. Wusste ich alles nicht. Ne? Und dann saß ich da, und wir waren ohnehin schon spät. Das heißt, wir waren so spät, dass im Publikum bereits die Rufe anfangen verklungen waren, und die ersten Leute bereits riefen, aufhören. Und wir wussten, okay, wir müssen jetzt anfangen, weil sonst gehen die einfach oder werfen mit vollen Bierdosen oder so. Und dann fingen wir an, und mein Computer ging nicht. Das heißt, der C64, alles, was der machte, war, er machte einen blauen Bildschirm, darauf blinkte ein Cursor und unter dem blinkenden Cursor stand Syntax Error. Das war alles, was aus dem Gerät rauszukriegen war, und ich hatte eine Todespanik, weil ich irgendwie diesen ganzen Aufwand und diesen ganzen Beamer und dieses ganze Programmieren und so weiter und so fort. Und das Verrückte war, die Leute waren zufrieden, weil die wussten, das ist das mythische Gerät. Das ist sozusagen das authentische Ding. Dieser blaue Schirm, dieser blinkende Cursor, und da sitzt Glaser vor diesem Brotkasten, vor diesem beigen, und das ist ein richtiger, echter Computer. Das heißt, ich habe nicht einfach
der irgendwas... Heiland.
Der Heiland, genau, der Heiland. Ich bin nicht euer Heiland. Nur der wahre Heiland verleugnet sich selbst. Heiland. Also. Und es war einfach so, dass ich dann gemerkt habe, die Leute saßen vor diesem blauen Schirm und haben Richtung Osten gebetet. Ne? Also, und waren zufrieden. Ich bin wirklich erstaunt gewesen und ich war auch ziemlich glücklich, dass das einfach, das war sehr zen-buddhistisch. Also das, und es gab dann noch einen zweiten Teil. Also wenn es funktioniert hat, war das so, da kam dieser dramatische Hollywood-artige Vorspann. Dann war eben statt Jazz und Lyrik gab es in den 70er Jahren. Wir haben dann eben Punk und Prosa gemacht und dann gab es noch einen zweiten Teil, den ich vom Computer eingespielt habe, nämlich eine automatisierte Diskussion nach der Lesung. Jetzt muss man noch dazu wissen, dass Graz, wo ich herkomme, so was wie das Adlerhorst der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur so in den 60er, 70er Jahren war. Da gab es die Grazer Autorenversammlung, das Forum Stadtpark. Und das heißt, ich habe als etwas nicht mehr ganz so kleiner Junge eine ziemliche Menge an Autorenlesungen und Autorinnenlesungen mitverfolgt und habe zum Teil Leute, ich habe einfach gesehen, dass es da bestimmte Strukturen gibt, die sich wiederholen, und habe mir dann gesagt, okay, das kann man algorithmisieren. Herr Glaser, wo ist denn der soziopolitische Hintergrund bei Ihren Arbeiten und so, ne? Also solche Fragen, da gab es ein paar lustige Antworten drauf und so weiter, und das kam auch immer ganz gut, und ich habe das dann später weitergetrieben und diese Lesungen so weit automatisiert, dass ich mich selber wegrationalisiert habe. Das heißt, es gab dann einige Lesungen, wenn mich jemand zu einer Lesung eingeladen hat, habe ich eine Diskette, also es gab so ein Pack, so ein Kit sozusagen, das hieß Poetronic, das bestand aus einer Audiokassette, einer Diskette oder zwei Disketten für den C64 und einer Bedienungsanleitung sozusagen für einen Operator, und es musste dann ein C64, eine Projektionseinrichtung und ein Operator, der mich sozusagen vertreten hat oder der mich in Betrieb gesetzt hat, dort engagiert werden. Und es ist mir berichtet worden aus Kassel, aus Wien, aus einigen Städten, dass diese Lesungen mit relativ großem Erfolg irgendwie stattgefunden haben. Sowas kann man natürlich nicht ewig machen, aber ich habe das dann also bis in die letzte Konsequenz sozusagen durchgeführt.
Das heißt, du warst sozusagen ein bisschen der Stellark des
Literatur, ja, wenn man so will. Ja, genau,
von der Maschine ferngesteuert.
Ich habe zwar keine Lesungen aus meinem Magen heraus veranstaltet. Stellark hat ja mal eine Ausstellung in seinem Magen gemacht, ne? So ein Kunstobjekt verschluckt.
Ja, ach, wirklich?
Ja.
Der Typ ist echt hardcore. Aber lass uns das jetzt an der Stelle nicht vertiefen, weil ich möchte gerne nochmal jetzt den Bogen natürlich wieder zurückspannen auf den Club 84. Ja. Zu welchem Zeitpunkt bist du denn eigentlich dann dazugestoßen? Hast du das mit dem BTX-Hack dann noch live mitbekommen?
Ja.
Ist natürlich jetzt so eine häufig kolportierte Geschichte, aber vielleicht sollte man trotzdem nochmal rübergehen. Kurz gesagt, der Club hat einen Weg gefunden, das BTX-System soweit auszutricksen, eine Kennung herauszubekommen und der Hamburger Stadtsparkasse quasi über den Umweg des Betrachtens kostenpflichtiger CCC-Angebotsseiten im BTX 100.000 Mark zu entrollen. Aber was mich...
Mehr, 130.000 oder 136.000.
130.000
Mark. Eine nicht unerhebliche Summe.
Eine nicht unerhebliche. Also auf jeden Fall ein Betrag, den jeder schon so ein bisschen unter der Kategorie Bankraub abbuchen würde. So wurde es ja in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen, auch wenn das de facto so nicht war, aber so diese Kombination, die Robin Hoods, die jetzt aus dem Wald kommen, aus dem Datenwald, die Bank überfallen und der Öffentlichkeit zeigen, dass es alles ganz böse ist. Das Geld wurde ja dann quasi nie wirklich bezogen, sondern bevor überhaupt jemand die Gelegenheit hatte, das zur Kenntnis zu nehmen, war es ja schon in der Presse. Aber was mich interessieren würde, ist, wie sich die Wahrnehmung dieser doch bis dahin wahrscheinlich sehr unbekannten Subkultur in der Öffentlichkeit gewandelt hat. Also
zwei
da
Dinge.
Sind ja wohl sowohl die Öffentlichkeit als auch der Club selber durch so einen Prozess durchgegangen.
Zwei Dinge. Das eine war, dass damit, da muss man schon nochmal was dazu sagen, nämlich dass das alles gleich in der Zeitung stand und dass der Chaos Computer Club nicht mit dieser Kohle und am Abend nach Brasilien ausgewandert ist. Das hat sich als eine bis heute extrem erfolgreiche Strategie herausgestellt, Schutz in der Öffentlichkeit zu suchen, respektive Informationen über die man auf ungewöhnliche Weise, nämlich durch Hacken, gewonnen hat, an die Öffentlichkeit zu bringen in einer aufklärerischen Absicht. Ne? Und das, also das ist jetzt sozusagen etwas pädagogisch wertvoll formuliert. Das ist aber auch in später eingetretenen, sehr kritischen Situationen letzten Endes immer ein extrem positives Modell, eine extrem positive Strategie, wenn man so will, des Chaos Computer Clubs gewesen. Also sozusagen, wo sich auch Form und Inhalt entsprechen, dass Information verbreitet werden muss und soll, dass es keine Geheimnisse geben darf, dass es, also sozusagen diese Utopien, dass man die versucht für sich selbst möglichst konsequent umzusetzen, dass man sagt, so, wir haben jetzt nicht irgend so ein kleines Geheimwissen und wir gehen zur Hamburger Sparkasse und sagen, ich weiß was und was weiß ich, ich erpresse dich oder ich verrat's und ich kriege dann einen Orden oder sonst irgendwas, sondern der Club hat gesagt, okay, die Post sagt, BTX ist sicher. Das haben sie ja auch noch nach dem BTX-Hack irgendwie unterstrichen. Das ist ja irgendwie immer ein großer Lacher gewesen. Und es ist für beide, das ist das, was man heute so schön eine Win-Win-Situation nennt, weil es im Grunde genommen für beide Seiten ein Gewinn war. Der Chaos Computer Club ist durch diesen BTX-Hack bekannt geworden und damit die ganzen Dinge, die uns im Club interessiert haben. Computer, die Unsicherheit von Computern, Begriffe wie Datenschutz sind zum ersten Mal in der öffentlichen Diskussion aufgetaucht, das gab es vorher einfach nicht. Und auf der anderen Seite kann sich die Post, die es damals noch gab, die Post, das Monopol auf diese ganzen Kommunikationsdinge hatte, dadurch wurde BTX, Bildschirmtext, was die Abkürzung BTX ja bedeutete, plötzlich richtig bekannt. Vorher war das nämlich gar nicht so, die haben zwar eine Menge Werbung dafür gemacht. Ich kann mich erinnern.
Das hat aber keiner wirklich wahrgenommen damals.
Nee, es gab, also ich bin ja vorher in Düsseldorf gewesen. Interessanterweise ist damals in Düsseldorf und in Hamburg haben diese BTX-Feldversuche stattgefunden. Und ich habe, diese Zeit Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre mitgeprägt hat, war die Gründerzeit der Stadtzeitungen. Das heißt, da gab es zum ersten Mal in Deutschland in jeder größeren Stadt eine Stadtzeitung. Später zwei, manches Mal sogar drei. Aber das sind überall, und ich habe für die damalige Stadtzeitung in Düsseldorf den Überblick zuerst als Composersetzer gearbeitet an einer Maschine, die sozusagen am Übergang zum Computerzeitalter stand. Ohne dass es mir bewusst gewesen wäre, war das eigentlich der erste Computer, an dem ich gearbeitet habe. Das war eine IBM-Kugelkopfschreibmaschine mit 8000 Zeichen Speicher. Was im Grunde genommen schon ein Computer war. Ne? Und habe dann, weil diese frisch gegründeten Zeitungen noch mit relativ flachen Hierarchien gearbeitet haben, da konnte einfach jeder, der an einer Redaktionskonferenz teilgenommen hat, eine gute Idee bringen und wenn alle die Idee gut fanden, dann hieß es, mach mal. Ne? So. Und dann habe ich irgendwie Geschichten geschrieben, beziehungsweise ich bin dummerweise, habe ich bemerkt, wenn ich eine Idee äußere, dann hieß es, mach mal und dann merkte ich plötzlich, ich wollte eigentlich nur diese Idee sozusagen in den Raum werfen, dann merkte ich plötzlich, ach scheiße, das bleibt an mir hängen, jetzt muss ich das machen. Ne? Und eine der ersten Geschichten, die ich geschrieben habe, war über den BTX-Feldversuch in Düsseldorf. Das heißt, ich habe da eine richtige kleine Reportage drüber gemacht, bin so zu Leuten, die dann so ein so eine Tastatur und so einen BTX-tauglichen Fernseher von der Firma Löwe. Das musste man sich nämlich für teures Geld noch alles dazu kaufen, bekommen haben, und die mir im Grunde genommen wie so Leserbriefschreiber so diese ganze PR, diesen ganzen PR-Müll, den die Post verbreitet hat, nochmal nacherzählt haben, wie wunderbar das alles sein wird und dass sie irgendwie ihre Reisen buchen werden per BTX und so weiter. Ne?
Wie hat denn jetzt diese BTX-Geschichte den Club selber verändert? Ich meine, du hast ihn dann vorher kennengelernt und dann brach auf einmal das Medieninferno über den Club herein, den er, wie ich mal vermute, noch halbwegs elegant abgefedert hat.
Das ist, auch das ist was, was im Club jeder relativ schnell gelernt hat. Und da war Wow, und da war auch Steffen Werneri mit dem Wow damals, sagen wir mal, in einer Brüderschaft im Geiste oder in so einer engen Partnerschaft. Die haben ja gemeinsam diesen BTX-Hack gemacht. Die beiden haben immer, und vor allem Wow, das muss man schon hervorheben, jeden, der im Club aufgetaucht ist, beigebracht. Und zwar jetzt nicht explizit, sondern das ergab sich einfach so, wie man mit den Medien umgeht, wie man Dinge prägnant formulieren kann, wenn dir irgendeiner ein Mikro vor die Nase hält, wie du in drei Sätzen, also wie du sozusagen diese Bedürfnisse, die die Medien einem entgegenbringen, so bedienen kannst, dass unsere Ideen möglichst deutlich gemacht werden, möglichst kompakt und möglichst verständlich rübergebracht werden. Also das war eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, war natürlich auch nicht jeder gewillt, sozusagen da einzusteigen, weil es im Club immer, was auch sehr gut war, verschiedene Fraktionen gab. Es gab zum Beispiel die Techniker, also sozusagen die Hardcore-Techniker, die in Hardcore-Techniker-Sprache gesprochen haben und nicht bereit waren, ein allgemein verständliches Deutsch zu sprechen. Und es gab aber Leute, und da war Wow immer, also auch wirklich großes Vorbild, das kann man einfach so sagen, indem er beides zugleich war. Wow wusste von der Technik sehr viel bis ins Detail, der kannte sich wirklich gut aus und der kannte sozusagen die Bits beim Namen und war aber auch jemand, der dann die Abstraktionen, die Ideen, die Dinge, die wichtig sind, auf so ganz prägnante Formeln wie Kabelsalat und so weiter bringen konnte. Und der dann, also was passiert ist, ist, dass der Chaos Computer Club auf eine bestimmte Art und Weise in bestimmten Dingen Definitionsvorgaben oder Definitionshoheiten sozusagen mal für sich beansprucht hat und gesagt hat, das sind neue Welten, da eröffnen sich neue Perspektiven und wir schlagen mal ein paar Bezeichnungen dafür vor oder wir schlagen mal ein paar Beschreibungsmöglichkeiten für diese Dinge vor. Und es gab einfach vorher, gab es nichts, da gab es nur so die klassische technokratische Sicht der Welt irgendwie, ja, das ist Technik und das ist deutsche Technik und das muss funktionieren und so, das so kam die Post immer, ne? Und dann kamen wir und haben immer so ein fröhliches Liedchen gesungen, wir lagen vor Madagaskar und hatten die Post an Bord. Und haben gezeigt, also sozusagen, es ist zum Beispiel auch, das war übrigens auch was, wo ich gesehen habe, dass das eine ganz besondere Gruppe ist, weil Technik und Humor, das gab es davor eigentlich nicht. Also es gab zwar Herrn Ingenieur Düsentrieb in den Mickey Mouse Heften, aber irgendwie so Techniker und Humor, das war vorher nicht richtig kompatibel gewesen. Und worauf das mich hingewiesen hat.
Ich würde sogar sagen, Technik und Spaß.
Absolut, absolut. Mhm. Also das hat ja beim Hacken im Grunde genommen immer eine ganz große Rolle gespielt.
Genau, der Spaß am Gerät ist ja auch so ein
Spaß am Gerät,
Slogan, genau. Der sich so später festgesetzt hat.
Im Club. Und das ist ja so eine Art, wie soll ich sagen, eine Grußformel im Chaos Computer Club in der Zwischenzeit geworden. Viel Spaß am Gerät und das ist ja auch so, wie bei der Olympiade irgendwie, die Spiele sind eröffnet, wenn der Chaos Communication Kongress, der ja auch eine große Tradition hat und in der Zwischenzeit eine sehr große renommierliche Veranstaltung geworden ist, eröffnet wird, dann wird das mit den Worten viel Spaß am Gerät. Ne? Und was Humor immer bedeutet, ist, dass ein bisschen zu viel Energie da ist. Und zwar, das ist im positiven Sinne. Es ist sozusagen nicht einfach nur genug Energie da, sondern nochmal ein bisschen mehr. Es ist ein Überschuss da. Ne? Es ist ein kreativer Überschuss, ein Überschuss an Ideen, ein Überschuss an Souveränität, wenn man so will. Und das war, Das war auch was ganz, also es gibt ja in Deutschland eine Tradition von eine gewisse, sagen wir es mal polemisch, der Deutsche neigt zum Apokalyptischen. Das ist sowas Wagnerianisches. Der Deutsche liebt so die Gedanken, die so in Dunkelheit und Weltuntergang gehen. Und zwar, meiner Meinung nach, ist das eine bestimmte Form von Eitelkeit, weil du kannst natürlich dich selber erhöhen, indem du sagst, ja, die Welt ist untergegangen, aber ich war dabei. Ne? So. Und jetzt ist es so, dass so, es gibt natürlich dann nochmal so eine bestimmte Spezialform davon, das kann man sich ja auch zum Beruf machen, so eine Haltung, in Form von zum Beispiel Kulturpessimismus. Also, dass du sagst, Fernsehen macht dumm, Maschinen sind böse, nur Menschen, die irgendwie im Grase sitzen und an den Blumen riechen und Goethe lesen, sind gut und Kulturwesen und so weiter. Und jeder, der irgendwie mit einem technischen Gerät in Berührung kommt, ist entweder irgendwie baut, soll man Mondraketen bauen oder Turbinen, oder es ist irgendwie ganz böse und schlecht. Und jedenfalls gibt's, das hat natürlich mit der speziellen deutschen Vergangenheit, mit der Nazizeit und mit dieser Propagandamaschine, die Goebbels damals betrieben hat, und mit dem dazugehörigen kleinen Volksempfänger zu tun, dass jedes Medium in der Nachkriegszeit sofort im Verdacht stand, wiederum als ein propagandistisches und manipulatives Medium eingesetzt zu werden. Da war so ein nicht unberechtigtes Misstrauen in Deutschland, was ein speziell deutsches Phänomen ist. Und es gab dann in den 50er, 60er Jahren so eine Haltung. Es gibt einen Amerikaner, deren...
Das gibt es aber auch heute noch.
Also das hat eine lange Tradition.
Ich erinnere da nur an die RFID-Diskussion.
Okay, es gibt es gab damals ein Buch, das ist 1957 rausgekommen, Vance Packard, Hidden Persuaders, die stillen Verführer, heimliche Verführer, weiß nicht genau wie der Deutsche, ich glaube heimliche Verführer hieß das auf Deutsch, im Grunde genommen, wo es darum ging, es geht in dem Buch hauptsächlich um Werbung und Manipulation, wo jedenfalls ein Menschenbild geprägt worden ist, das uns alle, also sozusagen zu von technischen Medien geknechteten Opfern macht. Also quasi so, wir sind so Zombies, die von außen, wo von außen wird an unseren Schnürchen gezogen und wir sind dumme Marionetten und rennen immer sofort los, nachdem wir einen Kaugummi-Werbespot gesehen haben, wollen wir sofort so ein Kaugummi haben. Ne? Und dann ist aber in den 70er Jahren die Fernseherfernbedienung erfunden worden und es hat sich herausgestellt, dass diese Zombies noch in der Lage sind, verhältnismäßig souveränes Verhalten an den Tag zu legen. Und dann hat sich gezeigt, dass also sozusagen im Zusammenhang mit technischen Medien ein anderes Menschenbild möglich ist. Also mit dem Aufkommen, also da war das Privatfernsehen und so weiter, da hat man ja dann gesehen, dass die ganzen Werbeleute vor nichts mehr Angst und Respekt haben als vor dem Individuum, vor dem Couchpotato mit seiner Fernbedienung. Und parallel dazu ist die PC-Revolution losgegangen und da waren dann so kleine Maschinen, mit denen man plötzlich nicht nur irgendwie sein eigenes sozusagen so wie im 30 Fernsehprogramme durchschalten konnte, sondern im wahrsten Sinne des Wortes eigene Programme schreiben konnte und machen konnte. Ja? Und da ging dann plötzlich so eine ganz andere, und im Chaos Computer Club war dieses Gefühl von vornherein zu Hause, Wir sind der Souverän und hier ist eine Maschine und wir gucken uns die jetzt mal an, und zwar nicht in dieser noch ein historischer Rückgriff. Es gab in die jüngere Vergangenheit, und zwar die RAF-Terrorismus-Hysterie in Deutschland in den 70er Jahren, die dann in dem sogenannten Deutschen Herbst, wann war denn das? Ende 77, 78, also diese ganzen schrecklichen Dinge, Schleier und so weiter, gipfelte, und Herold, der damalige BK-Chef, mit der Rasterfahndung. Und dieser Begriff war quasi, der verkoppelte sich so mit Orwell und 1984. Für die gesamte deutsche Linke war damit praktisch der Computer ein Instrument des Teufels. Und es gab dann zwei ganz unterschiedliche Entwicklungslinien, nämlich in Amerika ist dieses Gerät viel schneller von den Alternativen, die sogenannte Grassroot-Bewegung, aufgenommen worden. Da gab es viel, die haben viel schneller begriffen, wir haben hier eine Unabhängigkeit, ein schwer oder nicht zensurierbares eigenes Kommunikationssystem aufzubauen, ein eigenes Medium aufzubauen. Stichwort Fidonet und so weiter.
Oder The Well.
Oder The Well, genau.
Das also könnte man jetzt, wirkliche
könnte man jetzt, die gibt es ja immer noch, das ist ja wirklich ein Meilenstein, was da passiert ist. Und jedenfalls diese Dinge haben sich in Amerika wesentlich, also da haben sozusagen Menschen, die auf dem Lande lebten, auf irgendwelchen alternativen Bauernhöfen, ohne zu zögern, Computer angeschafft, weil die gesagt haben, das ist gut für uns. Das ist interessant, das machen wir jetzt. Während ich noch mich erinnere, noch in der ersten Hälfte der 80er Jahre Ausgaben zum Beispiel von Konkret aufgeschlagen habe, wo Texte drin standen, die sich mit Computern beschäftigt haben, wo man das Gefühl hatte, das ist so, die gehen so ähnlich mit Computern um wie Löwenbändiger, indem die so einen Stuhl vor sich halten oder die nähern sich diesem Gerät nur mit langen Stangen irgendwie und berühren das so aus 2 Meter Entfernung. Ne? Also so war die Haltung.
Ja,
und Benny Herlin, der bei den frisch gegründeten Grünen damals war, mit der mich mit Wow bekannt gemacht hat, hat mir erzählt, er war einer der allerersten bei den Grünen, der einen Computer besessen hat und in den ersten Jahren bei den Grünen, also in der Anfangszeit, würde ich jetzt mal sagen, war das so, dass die Computerbesitzer bei den Grünen noch eine Art konspirative Gemeinschaft waren, das heißt bei Parteitreffen gab es manches Mal so Murmelecken irgendwie in den Pausen, wo man sich an irgendwas erkannte oder sozusagen so eine Bemerkung fallen lassen hat, aus der andere schließen konnten, aha, der hat irgendwie was mit Computer zu tun. Und dann sagte der eine zu mir, du, so hinter vorgehalten, ich habe auch einen Computer und Software
und so. Ne, klingt so ein bisschen wie so eine Schwulenvereinigung.
Genau, das ist schlimm. Damals war es schlimmer, weil das eben Herold, Rasterfahndung, sozusagen, du warst
ja,
mit dem Computer warst du im Reich des Bösen. Also du hast ein satanisches Objekt. So. Das war lange Zeit, also sozusagen diese panische Angst vor der Steckdose hat die deutsche Linke technologisch oder in der ganzen Technologiediskussion und in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die diese Technologie dann zur Folge gehabt hat, zurückgeworfen. Es gab ja eine Studie, die der Chaos Computer Club für die Grünen dann, also im Auftrage der Grünen, ausgeführt hat, die sich damit mit der Frage beschäftigt hat, wie weit digitale Informationstechnik für die, ich glaube, für die, ich weiß nicht, ob für die Grünen insgesamt oder für die Bundestagsfraktion der Grünen, die waren damals schon gewählt worden.
Ich glaube, es war sogar die Bundestagsfraktion.
Ja, genau, also wie weit das für die von Nutzen ist. Und diese Studie des Chaos Computer Clubs ist zu dem Schluss gekommen, die Grünen sollen es bleiben lassen, weil die sich einfach sonst zu sehr die Köpfe einhauen, weil das sozusagen, weil sich herausgestellt hat, es wäre die Technik per se wäre schon nützlich, aber sozusagen die ganze ideologische Debatte, die da dran hing, war bei Weitem noch nicht geführt und ausgestanden und hätte also kontraproduktive Effekte gehabt, weswegen die Studie zu dem Schluss gekommen ist, die Grünen sollen es erstmal lieber bleiben lassen und da weiter in Steintafeln ritzen, ne? Also und auf Lehmtäfelchen kleine Kreuze machen.
Ja, mir fällt dazu ein, dieses Schlagwort, auch so eins dieser, also so ein Thema, was auch der Club so über die Jahre auch immer wieder weiterentwickelt hat, die Grundthese Chancen und Risiken, dass man sozusagen Technologie nicht per se als gut oder schlecht einordnen kann, sondern dass eben über das Verstehen der Materie und der Zusammenhänge letztlich die eigene Erkenntnis schärft, ob es sich hierbei jetzt um etwas Nützliches handelt oder um etwas Schädliches im Kontext natürlich der Anwendung. Also man muss halt schauen, wie will man das einsetzen. Computer an sich können dich irgendwie befreien und können dir irgendwie das Schreiben vereinfachen und können deine Kreativität freien Lauf lassen, aber auf der anderen Seite will man eben die Maschinen an bestimmten Stellen nicht haben. Da spielt ja auch diese Hacker-Ethik eine Rolle. Das ist ja auch Anfang der 80er Jahre aufgekommen, dieser Begriff. Wann bist du da das erste Mal in Zusammenhang gekommen mit?
Ziemlich früh. Also das schwebte immer so im Raume, dass es bestimmte, also eine bestimmte Grundhaltung gibt, dass es eine gewisse technische Virtuosität gibt, die entfaltet wird und dass zu dieser technischen Virtuosität so eine gewisse, wie soll ich sagen, so eine Art Vandalismus-Boykott schon mal, also dass Vandalismus einfach unelegant ist. Vandalismus ist absolut uncool. Es gab zum Beispiel damals, also ich habe die frühesten Hackereien, an denen ich teilgenommen habe, wobei ich sagen muss, ich bin immer sehr privilegiert gewesen. Das heißt, ich habe von der Technik, das war damals unumgänglich, einiges verstanden. Ich bin aber kein ausgesprochen guter Techniker, sondern ich bin immer eher ein Beobachter gewesen. Und ich bin aber immer mit Leuten aus dem Club eng befreundet gewesen, die ausgesprochene Virtuosen waren. Und es gab dann so eine Pilot- und Co-Piloten-Situation oft, wo ich sozusagen auf dem Co-Piloten-Sitz sitzen konnte und einen Virtuosen mit einem großen Verständnis auch der technischen Dinge, die er da vollzogen hat, beobachten konnte und dann noch meine eigenen Vorschläge und Ideen einbringen konnte, die er dann eben umsetzen konnte. Das hat sich gegenseitig so befruchtet. Wir hatten, um es etwas einfacher zu sagen, eine Menge Spaß immer miteinander. Und da gab es so Dinge, ich erinnere mich mal, dass wir im Rechner oder im Rechenzentrum, also in irgendeinem Computer von irgendeiner Bank waren. So, das hört sich jetzt alles spannend und halb kriminell an, war aber völlig harmlos, weil das einfach ein Weg in einem Netz war, den wir erkundet haben. Das ist so, wie wenn du irgendwie in einer neuen Stadt bist und versuchst, diese Stadt kennenzulernen und läufst mal irgendwie erstmal nach Norden, dann nach Süden, dann nach Westen, dann nach Osten. Dann waren wir in dieser Bank gelandet und mein Freund Vic, mit dem ich da diese Reisen damals oft gemeinsam unternommen habe, der hat dort in diesem Rechner eine Verbindungsmöglichkeit entdeckt, von der er nicht wusste, wohin die führt und was passiert, wenn man diese Verbindung jetzt benutzt. Und hat, um das sozusagen zu erkundigen, mal so ein Klingelsignal reingesetzt, so ein Ping reingeschickt und geguckt, was passiert. Und es hat sich herausgestellt dann, dass das eine Alarmverbindung zu einer Filiale der Bank in Sydney war und dass dann dort in Sydney irgendwie so ein rotes Lämpchen losgegangen sein muss. Und innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von einer halben Minute oder so, wir irgendwie eine Antwort hatten, also da richtig jemand zu uns gesprochen hat, was ist da los und so. Das war, fand alles in Form von Buchstaben am Bildschirm statt, um das jetzt wieder ein bisschen zu relativieren. Und das Ausschlaggebende war, dass wir damals nicht abgeschaltet haben, als sich da jemand gemeldet haben, sondern mit dem geredet haben. So, das war einfach Konsens, das macht man nicht. Also wir haben damit zum Ausdruck gebracht, dass wir nichts Falsches machen und nichts Böses vorhaben, indem wir einfach uns mit den Leuten unterhalten haben. Wir haben einfach geredet miteinander, da hing irgendein Operator dran, der sagte, was macht ihr da? Wer seid ihr? Was ist los? Und wir haben gesagt, ja, wir sind hier, wir gucken irgendwie so, wir machen hier nichts Böses. Und das hat er uns auch abgekauft. Und wir haben uns dann, ich kann mich erinnern, dass wir uns verabredet haben. Und es war auch nicht so, dass der uns dann irgendwie die Polizei auf den Hals hetzen wollte oder so. Wir haben uns dann nochmal getroffen. Und es war dann auch immer ein bisschen so, dass die natürlich von uns Informationen haben wollten, wie wir da reingekommen sind und so weiter und so fort. Und das Letzte, es ist auch vorgekommen, dass sich jemand bei uns bedankt hat und sagte, also es ist letzten Endes so, dass dadurch, dass ihr hier reingekommen seid, wir unsere Sicherheitsmaßnahmen nochmal überdacht haben und das ganze System jetzt also etwas unsere Sicherheitsmaßnahmen umgestellt haben. Ne? So.
Ich wollte mal
auf diesen Hacker-Ethik, das war sozusagen Hacker-Ethik ja. on the road. Ne? Das war so ohne Programm. Das war die Art und Weise, wie wir einfach aus unserer Erziehung heraus, aus dem, wenn du aus einer wirklichen Welt, in der du sozusagen auf die Finger geklopft, also die Leute, die damals gehackt haben, hätten im Supermarkt keinen Kaugummi geklaut. So. Ne? Und mit dieser Haltung ist man aber in eine Welt reingegangen, die, muss man jetzt dazu sagen, gemacht worden ist, weil sie moralfrei ist. Und zwar muss man jetzt ein bisschen zurückgreifen und sagen, der Computer ist entstanden aus militärischen Bedürfnissen. Der Computer ist im Zweiten Weltkrieg Also ich sehe jetzt mal ab von Leuten wie Konrad Zuse, die also quasi so ein bisschen genialisch da vor sich hin erfunden haben, die ersten sozusagen Computer, die längerfristige Aufgaben übernommen haben, sind gebaut worden, um feindliche Funksprüche zu entschlüsseln und um Geschossflugbahnen zu berechnen und dann später um bestimmte militärische Aufgaben zu übernehmen. Der Joseph Weizenbaum hat in seinem berühmten Buch Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Vernunft beschrieben, recht umfangreich, wie zum Beispiel während dem Vietnamkrieg Luftaufnahmen, das was heute diese sogenannten Airbags-Flugzeuge machen, ist damals also noch ein bisschen zu Fuß gemacht worden. Das heißt, da sind Aufklärungsflugzeuge geflogen, da hat man richtige analoge Fotos gemacht mit hochauflösenden Kameras. Diese Fotos sind in Rechenzentren geflogen worden, davon standen welche in Deutschland. Deswegen hat die RAF irgendwann mal später in Stuttgart eine Ecke von einem Rechenzentrum weggesprengt. Also das ist auch noch so ein kleines historisches Schnörkel. Jedenfalls sind diese Fotos eingescannt worden und die kamen dann in Computer, die irgendwelche Leute programmiert haben. Jedenfalls fütterte irgendjemand diese Fotos in den Computer rein, drückte auf den Knopf und vorne kamen diese Fotos mit so Vierecken versehen wieder raus, sogenannte Killboxes. Und das hieß, diese Fotos gingen dann an die Luftstreitkräfte und innerhalb dieser Killboxes auf diesen Karten durften Kampfjägerpiloten auf alles schießen, was sich bewegt. So, jetzt kannst du sagen, wenn da ein Zivilist getötet worden ist, weil irgendein Kampfjägerpilot in so einer Killbox auf irgendwas geschossen hat, was da unten am Acker rumkrabbelt, wer ist schuld, wer ist verantwortlich, ne? Der das Programm geschrieben hat, der den Scan da reingeschoben hat, der aufs Knöpfchen gedrückt hat, der das hinten rausgeholt hat, da merkte man, dass plötzlich Verantwortung diffundiert. Und es gibt beim Militär gibt so einen Begriff, nämlich die Feuerleitung. Also das ist sozusagen diese Kommandokette, die muss möglichst schnell laufen. Das heißt, irgendwo sitzt ein General, der sagt schießen und dann dreht sich einer um und sagt zum Untergeneral schießen und der sagt zum Untergeneral schießen und es muss so schnell wie möglich draußen an der Front sein und irgendeiner drückt einen Abzug. Und alles, was dazwischen passiert und bremst und stört, ist militärisch unerwünscht. Und ein Faktor, der am meisten bremst und stört, ist Skrupel und Moral. Das heißt, dass irgendjemand da sitzt und sich denkt, das sollte ich vielleicht nicht machen. Das ist nicht gut, was der General jetzt da von uns will. Und wenn du eine Maschine hast, die sich solche Gedanken gar nicht macht und die sozusagen diese Feuerleitkette konsequent und mit einer maximalen Geschwindigkeit durchführt, dann ist das im militärischen Sinne wünschenswert. Von daher kann man sagen, es ist der Geist des Militärs, ist im Computer. Wenn du dir Programmiersprachen anschaust, das einzige grammatische Element, das Programmiersprachen kennen, ist der Imperativ, die Befehlsform. Die kennen nur Befehle, die kennen nichts anderes. Ne?
So. Tu dies.
Genau. Von daher, also das ist jetzt alles gar nicht so sehr metaphorisch, das ist schon ziemlich konkret und von daher muss man sagen, der Chaos Computer Club und wir damals sind mit dieser Maschine und mit dieser Welt, die sich eröffnet hat, in dem, was dann nach dem Roman, nach diesem Begriff von Gibson Cyberspace genannt wurde, was Leute davor so etwas behelfsmäßig als eine neue Welt zwischen den Telefonleitungen, wie auch immer, virtuelle Welt, digitale Welt bezeichnet haben. Diese Welt hatte eigentlich keine Moral. Also die hatte schon eine Tradition, die gab es seit den 40er Jahren sozusagen, haben sich die Grenzen dieser Welt, ist dieser achte Kontinent sozusagen aufgestiegen aus den Fluten. Und dann war das da und da war keine Moral. Und da sind wir rein mit dem, was wir sozusagen aus der analogen Welt mitgebracht haben. Du sollst keinen Kaugummi klauen. Und es gab aber in der analogen Welt keine Regeln dafür, was du jetzt mit einer Liste mit Namen machen sollst oder was du mit einer Liste mit Kontakt, also nicht Telefonnummern, sondern so Network User Addresses und so weiter, was man da irgendwie vorfinden konnte. Und vor allem war das so, was wir damals schon geahnt haben und so nach und nach auch konkretisieren konnten, dass es Computernetze gab, dass es sehr große Computernetze gab, dass der ganze Planet schon von so einem Gespinst, von etwas, das noch eine ganz andere Qualität als das Telefonnetz hatte, umsponnen war, das zu einem großen Teil aus Steuermitteln, aus öffentlichen Geldern finanziert war und das der Öffentlichkeit nicht bekannt war und wozu die Öffentlichkeit keinen Zugang hatte, das die Öffentlichkeit nicht nutzen konnte. Es gab einen eingeschränkten Bereich der Öffentlichkeit, nämlich die sogenannte Academic Community, die Wissenschaftler, die diese Netze sehr umfangreich nutzten und, das muss man natürlich schon auch sagen, die diese Netze zum Teil aufgebaut haben und erfunden haben und sich ausgedacht haben im Auftrage von Behörden wiederum. Ne? Genau. Letzten Endes sind da aber öffentliche Gelder geflossen und es war so, dass, ohne dass das sozusagen damals schon eine konkrete Forderung des Chaos Computer Clubs gewesen wäre, es war so, dass wir einfach da mitmachen wollten. Wir wollten da auch rein. Wir wollten weder irgendwas klauen noch irgendwas kaputt machen, sondern wir wollten mitspielen. Wir wollten da auch rein. Wir wollten dieses Spielzeug, wir wollten diese Wege auch gehen. Wir wollten diese Welt auch erkunden. Ne? Und es war jetzt damals so, dass es für ein privates Individuum nicht möglich war. Es gab keine sowas wie Internetprovider. Heute gab es nicht. Die einzige Möglichkeit war, auf manchen Universitäten musste man ganz spezielle Fächer, meistens war das natürlich Informatik und das reichte oft nicht. Zum Beispiel, ich kannte eine Studentin aus Stuttgart, die hat extra einen Kurs in der Programmiersprache Pascal belegt, weil sie, und zwar nur deswegen, nicht weil sie Pascal lernen wollte, sondern weil sie wusste, dass sie einen Account kriegt im Rechenzentrum und dass sie dann, und zwar hat sie mir erzählt, sie ist irgendwann mal ins Rechenzentrum und da saßen drei Jungs vor einem Terminal und lachten. Und es war für sie völlig unfassbar, dass man vor einem Computer sitzen kann und lachen. Und es war so, dass die das gemacht haben, was wir heute Chatten nennen. Das war damals noch in etwas steinzeitlicheren Formen, war aber schon möglich. Also Kommunikation war immer das, was sofort geknallt hat am Computer. Ja. E-Mail, das war sozusagen accidentally, irrtümlich, also ein kleines Feature gedacht. Und deswegen übrigens dieses BTX-System der Deutschen Bundespost, da wäre sozusagen dieses elektronische Postverschicken so umständlich und so teuer gewesen wie Postkarten. Also man hätte für jede elektronische Nachricht Postkartenporto, also was weiß ich, 30 Pfennig oder so bezahlen müssen. Das heißt, die hätten das war in der Visionskraft von Oberpostdirektoren irgendwie nicht drin, dass die Menschen miteinander kommunizieren wollen. Und zwar auch über Dinge, die Oberpostdirektoren irgendwie für unvorstellbar halten. Ich kann mich erinnern, es gab damals ein etwas fortschrittlicheres System in Frankreich, nämlich Minitel.
Was aber technisch im Prinzip genau dasselbe
war wie BTX. Technisch im Prinzip dasselbe. Die Grundidee von Minitel war, dass die das Telefonbuch, das gedruckte Telefonbuch obsolet machen wollten und diese Terminals an die Leute verschenkt haben, diese kleinen Geräte. Was auch anders war als das, was hier in Deutschland passierte, da musste man sich einen BTX-tauglichen Fernseher um 2000 Mark kaufen, was absurd war, was keiner gemacht hat. Und diese Minitel-Dinger, ich kann mich noch erinnern, da gab es dann natürlich innerhalb kürzester Zeit, als die Leute draufgekommen sind, dass man da irgendwie so Kurznachrichten hinterlegen kann und sich irgendwie austauschen kann, so Kleinanzeigen und so, da gab es natürlich gleich wieder Schweinereien, irgendwelche Sex-Chats und so weiter und so fort, so sogenannte rosarote Kanäle, ne, so. Und da kriegten hier die deutschen Oberpostdirektoren rote Ohren. Ne? Also so, das war, da wollten die gar nicht drüber sprechen. Das war irgendwie ganz sonderbar und merkwürdig. Und da fing es aber in Frankreich schon richtig zu kommunizieren und zu menscheln an. Und da merkte man dann auch, dass das weit über irgendwelche, dass das in sozusagen in intime Bereiche hineingeht, dass Computer in Berührung kommen mit Bereichen des menschlichen Lebens, die man sich jetzt so, wenn man also klassisch technokratisch denkt, sozusagen gar nicht vorstellen kann oder mag, oder so, wie auch immer. Ne? So.
Ich würde jetzt nochmal den Bogen nochmal wieder zurückschlagen auf den Club im Besonderen. Ich meine, du bist ja jetzt so ein bisschen vom ja, diesem Kulturpessimismus, der Technikkritik und im Prinzip auch so dem Club als Antithese in diesem kritischen Mainstream, insbesondere in der linken Szene, der gesagt hat, okay, das kann zwar so sein, und wir sehen auch sehr viele Punkte, wo man noch sehr viel mehr drüber nachdenken muss, als das bisher getan wird. Ja, also viele Gefahren wurden ja zum Beispiel auch von dieser linken Szene, die den Computer so kritisiert hat, gar nicht gesehen, weil sie sich überhaupt nicht damit auseinandergesetzt haben.
Genau.
Was natürlich auch ein Grundansatz des CCCs war. Erst verstehen und dann darüber reden und nicht einfach nur Angst haben. Und dann schon auch
kritisieren, ne?
Genau. Also, dann aber auch richtig. Ja. So, und dann aber und
dann
auch
fundiert. Dann verstehst du aber, wovon du redest.
Genau. Und trotzdem gibt es natürlich auch, ja, gibt es auch dieses Paranoia-Phänomen und dieses, man merkt das ja schon, diese Affinität zu 23 Verschwörungstheorien und den ganzen Doppelsystemen. Man nimmt dann schnell für sich in Anspruch, dass man die Welt sehr viel besser versteht, als es jetzt der gemeine, nicht computerliterate Mensch tut. Und
hat ja dann aber auch, das ist schon auch ein bisschen eine linke Tradition, wenn ich das so sagen darf. Ich erinnere mich an die 70er Jahre, als ich irgendwie noch in Graz war und in WGs immer rumgelaufen bin. Damals hat man sein Selbstgefühl erhöht, indem man gesagt hat, in meiner Telefonleitung knackt. Ich wäre abgehört. Und damit war klar, du bist wichtig, weil du abgehört wirst. Also sie müssen zumindest vermuten, dass du irgendwelche Informationen hast. Das ist so eine Art von Esoterik, ne? Also es gab immer so die Esoterik-Leute, die dann sozusagen sich ihre Geheimnisse selber erfunden haben und sagten, ich kenne das Geheimnis des Tohuwabohu und folget mir. Ne? Oder ich bin in Indien gewesen und bin da irgendwie einem Mann begegnet, der immer einen Meter über der Erde geschwebt ist und du glaubst es nicht. Und er kann Steine mit Antischwerkraft bewegen und so weiter. Und dann saßen da immer so Leute, Wahnsinn, unglaublich, ne? So, fass es nicht. Und dann gab es natürlich, also sozusagen, es gibt so diese Art von Esoterik für jedermann, ne? So für alle Konfektionen. Und ein bisschen, es gibt so eine Tradition dieser Form der Erhöhung des Selbstgefühls. Es gibt, das muss man der Gerechtigkeit halber schon sagen, auch Leute, die tatsächlich Grund zu der Annahme gehabt haben. Das heißt, wo aus diesem Spiel und Spaß oder aus diesem aus so einer kleinen Eitelkeit auch schon mal eine große Tragödie geworden ist. Also weil wir gerade vorhin über Hacker-Ethik gesprochen haben, es gab ja im Chaos Computer Club eine Geschichte, die dem BTX-Hack dann ein paar Jahre später gefolgt ist, wo man gesehen hat, dass sich die Hackerethik, also sozusagen, dass die Hackerethik auf der einen Seite funktioniert hat, auf der anderen Seite, dass der Chaos Computer Club doch aus einer Reihe von extrem voneinander unterschiedenen Individuen bestand. Das war eine Geschichte, in der also sozusagen hell und dunkel gleichzeitig vorkam, so die Vertreibung aus dem Hackerparadies. Eine Geschichte, die begonnen hat als NASA-Hack und nicht geendet, aber eine tragische Fortführung gefunden hat als KGB-Hack. Zwei Seiten mehr oder weniger, also vom Technischen her derselben Medaille. Der sogenannte NASA-Hack, der 1987 im September auch veröffentlicht worden ist in der Fernsehsendung Panorama damals. Das war wiederum was, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, wo der Chaos Computer Club, die Leute im Club zu dem Schluss gekommen sind, das, was diesen NASA-Hack ausgemacht hat, ist in den Monaten vor der Veröffentlichung passiert. Da ist in den Monaten davor eine Menge passiert. Und das, was da passiert ist, hat eine Dimension angenommen, die uns im Club zu dem Schluss gebracht hat, es ist jetzt nicht mehr zu umgehen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Also man muss wieder den Schutz der Öffentlichkeit suchen, sozusagen. Und das war in dem Fall wirklich notwendig, weil da mehrere europäische und auch der amerikanische Geheimdienst, Polizei, das Bundeskriminalamt, das FBI und also name it, man hat ja immer das Gefühl, jetzt läuft gleich ein Flugzeugträger in mein Waschbecken ein, involviert waren. Und es war damals, muss man als historischen Hintergrund dazu erzählen, noch Kalter Krieg, der eiserne Vorhang stand. Es gab drei Blöcke, die sich in der Technologieentwicklung gegenüberstanden, nämlich die Amerikaner, die sozusagen führend waren, die Europäer, die damals gerade eine gemeinsame Initiative ins Leben gerufen hatten, die hieß YESI. Das heißt, die Europäer wollten einen eigenen Mikrochip entwerfen und bauen, und die Japaner, das waren die Dritten. Das heißt, da gab es eine immense Sorge und Angst, Leute könnten Industriespionage machen und sozusagen Schlüsseltechnologien entweder untereinander verraten und verkaufen oder an den Osten und so weiter und so fort. Ne? So. Das war der historische Hintergrund, und was passiert ist, war das, was ich vorher erzählt habe, das heißt, die Leute im Chaos Computer Club und seinem Umfeld haben die großen Computernetze entdeckt und sich durch die Computernetze bewegt. Und das war eine relativ abstrakte Angelegenheit, muss man auch dazu sagen. Das heißt, man hatte am Bildschirm immer wieder irgendwelche Textzeilen mit ziemlich knarzigen Statusmeldungen oder irgendwelchen Äußerungen von irgendeinem verhältnismäßig exotischen Betriebssystem oder Großrechnerbetriebssystem und so weiter. Das heißt, man musste schon eine ziemliche Portion Fantasie mitbringen, um sich vorzustellen, dass da jetzt gerade eine Bewegung von, also über Kontinente und so weiter stattfindet. Das gab es aber schon bei einigen Leuten. Also ich habe selber diese euphorischen Momente auch miterlebt, wo man also sozusagen verspürt hat, dass man jetzt irgendwie in einem Augenblick einen großen Verbindungsschritt gemacht hat. Und es gab, wie soll ich sagen, keine Hausnummern und Adressen, sondern es gab lange Listen mit sogenannten Network User Addresses, die mehr oder weniger, ich glaube, in der Datenschleuder haben wir sowas auch öfter veröffentlicht.
Die NUA-Listen,
so, genau, das genau, das war, also Datennetz, dass man überhaupt, wenn man auf so einem Datennetz war, wusste, wo man überhaupt mal hingucken kann. Ne? Also welche Rechner, an welchen Rechnern man sozusagen anklopfen kann. Die Rechenzentren und die Großrechner damals waren verhältnismäßig gastfreundlich. Es gab immer einen Befehl, der hieß Guest oder Visitor, Besucher und so weiter, der einen sozusagen mal so ins Vorzimmerchen reingucken ließ. Ne? Also man stand da nicht einfach nur so vor verschlossenen Toren. Und die meisten von diesen Listen waren voll mit abstrakten Ziffern, Gruppen, die Bezeichnungen für irgendwelche Rechner. Und da gab es eben irgendwie ganz selten Rechner, die einen richtigen Namen hatten. Und es gab Leute im Chaos Computer Club, die irgendwann mal im Netz so eine Liste gefunden haben, und in einer langen Reihe von irgendwelchen abstrakten Bezeichnungen standen zwei Namen, nämlich Castor und Pollux, diese beiden Zwillinge aus der griechischen Sage. Und es war so attraktiv, dass sie die beiden mal angewählt haben. Und dann stand am Bildschirm Welcome to the NASA Headquarters. Das war schon ein Hammer. Und das reichte aber noch nicht. Es war so, dass das NASA Headquarter Computer verwendete, der Firma Digital Equipment, die sogenannte Mini-Computer, die waren nicht klein, sondern die sind in den 60er Jahren, in der Zeit, in der die Mini-Röcke auch erfunden worden sind, gebaut worden. Und damals hat man das für einen guten Verkaufstrick gehalten, diese Computer auch Mini-Computer zu nennen, also sozusagen denen so ein bisschen Sexappeal zu verleihen. Jedenfalls waren diese Mini-Computer, die in Wirklichkeit waschmaschinengroße, einigermaßen Großrechner waren, die hatten ein Betriebssystem, das hieß VMS, und von diesem Betriebssystem war gerade eine relativ neue Version rausgekommen, in der ein kleiner Fehler drin war. Und dieser kleine Fehler, den konnte man ausnutzen, und es gab Leute im Chaos Computer Club, die kannten diesen Fehler, und die haben diesen Fehler ausgenutzt, der es einem ermöglichte, ohne dass man sozusagen eine Zutrittsgenehmigung hatte, bis tief in diese Maschine hineinzugehen und mit sogenannten Privilegien so zu arbeiten, dass man praktisch mehr oder weniger die Kontrolle über so eine Maschine übernehmen konnte, oder Dinge tun konnte und seine eigenen Spuren verbergen konnte. Und diese Idee, diese Möglichkeit haben diese Leute im Club untersucht und haben das ausprobiert und haben zum einen herausgefunden, dass es dass die NASA ein Netz betreibt, das SPAN-Netz heißt, eines der vielen weltweiten Computernetze. SPAN heißt Space Area Network. Da waren die Rechenzentren von sogenannten, also nicht nur von NASA-Zweigstellen, Forschungsstellen, so das NASA-Ames-Forschungszentrum und so weiter, dabei, sondern sogenannte Contractors, das heißt Unternehmen, die für die NASA irgendwas machen, Luftfahrtunternehmen, Rüstungsunternehmen. Man war ziemlich schnell im sogenannten militärisch-industriellen Komplex, da waren Firmen in Europa auch mit beteiligt. Interessanterweise, da hat sich damals eigentlich noch gar niemand so richtig Gedanken gemacht, auch ein Zementwerk in Frankreich, niemandem war klar, warum so ein Zementwerk irgendwie in so einem Netz ist. Das ist dann erst später rausgekommen, weil das ein spezielles Zementwerk war, nämlich die haben so Containments für Atomkraftwerke gemacht und mussten immer sehr aufwendige statische Berechnungen machen. Dazu braucht man irgendwie relativ große Computer und das wusste damals keiner von uns. Und jedenfalls unter Ausnutzung dieses Softwarefehlers haben einige Leute ungefähr 130 Rechner oder Rechenzentren in diesem Netzwerk nach und nach besucht und sich da so einen kleinen privaten Zugang verschafft. Das heißt, die hatten sich dann auf der Basis von diesem Softwarefehler sozusagen so einen kleinen, so eine kleine virtuelle Klotür da oder so ein Klofenster irgendwie eingebaut. Die konnten da ein- und ausgehen und die konnten sich in diesen Maschinen bewegen, ohne dass sie von den Administratoren, von den Systembetreibern entdeckt worden sind, weil sie sozusagen ihre Spuren im Zurückgehen immer auch schon ausgelöscht haben. Das heißt, das Ganze war beginnend von der Idee, dass dieser Fehler da ist, bis hin zu dieser Entfaltung so einer sehr groß angelegtes Experiment, das sich irgendwann mal selbstständig gemacht hat, als langsam klar geworden ist, was da alles mit dranhängt an diesem Ding und was für Leute man damit in Unruhe versetzt, nämlich Sicherheitsbehörden und so weiter. Ne? Also, und um es kurz zu machen, für uns war das Teil dieser verhältnismäßig unschuldigen Absicht, wir wollen am Netz teilnehmen. Für uns war das einfach das Netz. Wir haben, das ist sicher ein bisschen Naivität, aber es ist halt so, dass man, wenn man sich durch diese abstrakten Formen, in denen diese Computernetze damals bestanden haben, bewegt hat, da stand kein Schild, da war kein Zaun mit Stacheldraht, auf dem drauf stand Restricted Area, zwei Schritte weiter und es wird geschossen, sondern das war halt ein Rechenzentrum und das war halt die NASA und das war die Boeing und das war irgendeine Firma. Viele große Firmen machen auch Rüstungsaufträge, so wie zum Beispiel Philips in Frankreich, die sozusagen Teile dieses Unternehmens machen, Militär- und Rüstungstechnik.
Die sind ja auch damals überhaupt nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendjemand diese Systeme von außen betreten könnte, der da nicht sowieso dazugehört, weil sie sich das auch alles überhaupt gar nicht vorstellen konnten, dass Leute also überhaupt diese Tür finden.
Ja. Genau, dass da irgendjemand rein will.
Und was man, glaube ich, vielleicht auch nochmal sagen sollte, du hast vorhin schon mal so angedeutet, als du beschrieben hast, wie es so ging, wenn ich so den Zustand des Internets heute vergleiche mit damals, so auch wie das so sozial abgegangen ist, aber damals war das so ein bisschen so ein Weg über die Dörfer. So, man zog so durch die Felder und dann hat man sich mal durch ein kleines Waldstück durchgeschlagen und dann kam man wieder in so ein Dorf und da waren die Leute dann sehr überrascht, dass man vorbeikam, aber wurde dann sozusagen auch offen miteinander umgegangen. Gibt es ja auch diesen schönen Begriff der Hackerfahrschule in diesen akademischen Zentren, wo die ja auch quasi geduldet wurden, wo man wusste, dass man Hacker im System hat, aber
haben sie nicht mehr aus dem Pelz gekriegt.
Ja, aber es war ja auch immer ein Fluss neuer Informationen und neuer Leute.
Wir haben
Leute.
Auch immer geredet mit den Leuten. Also ich kann mich erinnern, wir haben uns mal nachts mit Das war also besonders beliebt, waren die, weil etwa dieses Kernforschungszentrum CERN in Genf.
Genau.
Weil das ist die größte, das ist die größte Maschine der Welt. Das ist tatsächlich, also auch physikalisch. Das sind Kavernen, gigantische Hallen mit Apparaturen. Die, also sozusagen die Menschheit hat keine größere Maschine gebaut als dieses sonderbare Gerät, diesen Beschleuniger. Und dieser, an diesem Beschleuniger hängen ungeheure Mengen an Computern dran. Und das hat natürlich auch immer eine große Attraktion uns ausgeübt. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel mit irgendwelchen wissenschaftlichen Assistentinnen, die sich nachts auf irgendeinem Routinejob gelangweilt haben, dort an diesem Teilchenbeschleuniger rumgeschäkert haben, so, also mal so ein halbes Stündchen geplaudert haben, dass die wussten zum Teil, dass wir da sind, oder die haben das ist verhältnismäßig offen vonstatten gegangen oder in Form von so einem etwas neckischen Spielchen. Oder von so ein bisschen, das hatte teilweise den Charakter von so Lausbubengeschichten, teilweise war das etwas, also sagen wir ein bisschen forcierter. Es ist nie irgendein Experiment gestört worden, es ist nie irgendwas kaputt gemacht worden. Und man muss jetzt mal, wenn man sich das historisch betrachtet, sagen, der NASA-Hack war 1987. Ja? Und das Internet ist in die Öffentlichkeit explodiert Ende 93. Es waren 6 Jahre dazwischen, ungefähr. Und in diesen 6 Jahren hat sich die Welt auf den Kopf gestellt. Da gab es eine, wie Nietzsche sagen würde, eine Umwertung aller Werte. Das heißt, das, was 1987 dazu geführt hat, dass beim Chaos Computer Club, das BK, Interpol, die französische Finanzpolizei, überhaupt alle irgendwie Hausdurchsuchungen gemacht haben, dass Leute verhaftet worden sind, das damals erstmal, es gab dann noch einen zweiten Teil, der wesentlich, der sozusagen also einen dunklen und tragischen Aspekt hat, aber damals, also diese NASA-Geschichte, so wie sie begonnen hat, war unser Versuch, am Netz teilzunehmen und diese Teilnahme zu erzwingen, weil es keinen legalen Weg gab. Das heißt, es gab für ein Individuum, das nicht Student war, nicht Akademiker, nicht in irgendeinem Forschungszentrum gearbeitet hat und nicht bei speziellen Behörden oder großen Firmen war, die eben irgendwo einen Zugang übers Rechenzentrum in die Netze hatten, keine Möglichkeit ins Netz zu gehen. Also mussten wir irgendwie eine andere Möglichkeit finden, die aber auch nicht illegal war, weil es gab nichts, was erlaubt und verboten war. Das ist sozusagen diese Möglichkeit, wie du vorhin richtig gesagt hast, ist überhaupt nicht beschrieben. Die war gar nicht gedacht. Ne? Und das heißt, das, was eine Polizeiaktion 1987 ausgelöst hat, nämlich dass ein paar junge Leute versucht haben, am Netz teilzunehmen, war 6 Jahre später erste Bürgerpflicht. Das heißt, die haben, wie ich vorhin schon sagte, die Blinden, die Tauben und die Lahmen ins Internet getragen, weil alle nur noch mit Dollarscheinen in den Augen, nicht alle, ein kleines Dorf in Frankreich und der Chaos Computer Club nicht, mit Dollarzeichen in den Augen rumsaßen und sagten, ein Milliardenmarkt tut sich auf, Cyberspace. Alle wollen jetzt, alle kriegen den roten Knopf, auf dem draufsteht, kaufen und drücken immer nur auf diesen Knopf und kriegen geliefert und so. Ne? Und das funktioniert natürlich nur, wenn alle Leute mitmachen und wenn alle Leute einen Internetanschluss haben, dann kannst du ihnen halt übers Internet irgendwelchen Müll verkaufen oder auch nützliche Dinge, wie auch immer, ist ja egal. Jedenfalls ist es schon erstaunlich, wenn man sich sozusagen einfach mal in so einem kurzen Zeitsprung anschaut, wie sich die gesellschaftliche Beurteilung dessen, was sozusagen damals rein als Fakt passiert ist, nämlich dass ein paar Leute versucht haben, am Netz teilzunehmen, wie sich die Beurteilung dessen geändert hat, sozusagen auch juristisch. Ne? Und das Schlimme und Tragische, und zwar in jeder Hinsicht, war, dass das, was als NASA-Hack begonnen hat, dass sozusagen mit diesem Instrumentarium es auch Leute im Umfeld des Chaos Computer Clubs gab, die ihr eigenes Ding damit durchgezogen haben, die also einer Illusion gefolgt sind, die der Ansicht gefolgt sind, dass wenn die Russen genauso viel wissen wie die Amerikaner, die Welt besser wird. Ne? und die sich gesagt haben, okay, wir versuchen jetzt wirkliche militärische Geheimnisse, irgendwelche relevanten Informationen aus irgendwelchen Rechenzentren, die da ja fraglos mit dranhängen, Firmen und Institutionen, die Sachen, die auch fürs Militär von Bedeutung sind, die damit zu tun hatten. Wir versuchen jetzt, da Informationen zu gewinnen und wir fahren nach Ostberlin und übergeben das den Leuten vom KGB und dann gibt es so einen, nach dem Prinzip der kommunizierenden Röhren, so einen Interessenausgleich. Und da ist, das hat tatsächlich stattgefunden und dann ist eine verhängnisvolle Dynamik losgegangen, in der noch andere Dinge eine Rolle gespielt haben, in der noch Leute, die nichts mit dem Chaos Computer Club zu tun haben, die eher mit also sozusagen mit Halb- oder Unterwelt zu tun haben, eine Rolle zu spielen begonnen haben und in der Drogen eine Rolle gespielt haben und in der letzten Endes diese, man kann jetzt vielleicht sagen, etwas naiven oder unschuldigen Absichten am Ende völlig also sozusagen sich transformiert haben in einen Albtraum, der dann dazu geführt hat, dass einer der Beteiligten die ganze Situation überhaupt nicht mehr bewältigen konnte und letzten Endes in den Wald gefahren ist, sich mit Benzin übergossen hat und angezündet und ums Leben gekommen ist. Das, muss ich dazu sagen, ist die offizielle Version, die des Ereignisses. Es gibt auch im Chaos Computer Club immer noch Leute, die diese Version anzweifeln. Die Argumente sind zwar
also schwach, jetzt, aber nicht zu widerlegen.
Genau, so, ne?
Ja.
Da könnte man jetzt nochmal anknüpfen und sagen, das ist in der Zwischenzeit, also es gibt es in Form von Vorwürfen und es gibt es aber auch in Form von als etwas, das man als ein großes kreatives Potenzial bezeichnen kann. Stichwort Verschwörungstheorien und verschwörungstheoretisches Denken. Also der Mordfall Karl Koch, das war die Geschichte, ist ja auch nicht zuletzt durch eine Verfilmung und mehrere Publikationen prominent geworden und immer wieder in unterschiedlichen Formen in der Öffentlichkeit ausgebreitet worden. Es gab noch eine zweite Geschichte mit Tron, auch jemand aus dem Chaos Computer Club, der ebenfalls, ich sage jetzt mal, ums Leben gekommen ist, auf eine nicht eindeutig oder nicht zweifelsfrei geklärte Art und Weise. Und es gibt immer Betrachtungsweisen zu diesen Fällen, aber nicht nur dazu, sondern zu vielen Dingen der Realität, vielen Dingen der Welt, die unter diesem Rubrum verschwörungstheoretisches Denken fungieren, das jetzt gar nicht unbedingt obskur, versponnen und negativ sein muss, sondern das jetzt für mich wieder so ein typisches Beispiel von dem, was im Chaos Computer Club passiert, nämlich diese Mischung aus Kreativität, leichtem, gepflegtem Wahnsinn und einer fortschrittsorientierten, und zwar im sozusagen individuellen, demokratischen Sinne, ein fortschrittsorientierte, also der Versuch, fortschrittsorientiertes Denken und ein fortschrittsorientiertes Verhalten auszuprobieren. Ich sage es mal ein bisschen weniger abstrakt, wir leben in einer Informationsgesellschaft, hieß es in den 80er Jahren, Kommunikationsgesellschaft in den 90er Jahren. Wir werden mit Unmengen von Daten, Informationen und Wissen, wie auch immer man das bezeichnet, überschwemmt, überflutet, immer mehr Google, die Wikipedia bombardiert uns sozusagen mit sämtlichen Epochen, mit allem Wissen, in immer einfacheren Formen des Zugriffs. Und vor allem die sogenannte Nachrichtenrealität, also das, was unsere Gegenwart sozusagen ummantelt mit Welt, mit Berichten über Weltereignisse, ne? Seit kurz, das ist sozusagen, man kann fast sagen, seit es das Internet gibt, als ein allgemein verbreitetes Mitte, Ende der 90er Jahre, als ein wirklich mehr oder weniger allgemein verbreitetes Kommunikations- und Nachrichtenmedium, ist dieses verschwörungstheoretische Denken präsent. Und man muss jetzt nicht das despektierlich behandeln und sagen, okay, das sind diese Spinner, die sagen, da sind gar keine Flugzeuge ins World Trade Center geflogen, sondern was ich viel interessanter finde, ist zu sagen, das sind diese vielen Nachrichten und das sind diese, diese eigentlich verhältnismäßig wenigen Quellen. Da gibt es so ein paar Quellen, die sozusagen all die vielen Nachrichtenverteiler auf der Welt, von denen man den Eindruck hat, dass da so ein Chor von Stimmen ist, bestücken, das ist irgendwie Reuters, dpa, AP, CNN, das ist eine Handvoll Nachrichtenquellen, das ist die BBC, das sind sicher Institutionen von hohem politischen Anspruch dahinterstehen, also sozusagen nochmal Behörden dahinterstehen, politische Interessen, die auch immer an wirtschaftliche Interessen, die sozusagen Nachrichten immer neutral nach links, neutral nach rechts, eine gewisse inhaltliche Qualität geben wollen in ihrem eigenen Interesse. Und dann ist da irgendwie so der kleine Internetnutzer, der mit 10, 100.000 Nachrichten beschüttet wird und jetzt herausfinden soll, was stimmt und was stimmt nicht, was ist tendenziös, welche Information ist irgendwie fake, was ist, was könnte sein, was könnte nicht sein, oder ist da vielleicht noch irgendwas, was diese ganzen offiziellen Quellen aus welchen Gründen auch immer nicht melden. Ne? So. Und diesen unbezähmbaren Willen zur Aufklärung in allen verschiedenen Formen, der wird durch dieses sogenannte verschwörungstheoretische Denken einem ständigen Fitnesstraining unterzogen. Ich glaube einfach, dass diese Art zu denken eine ganz wichtige und bedeutende Grundübung in unserer Kommunikationsgesellschaft ist, dass man damit eine gewisse Skepsis, Information, eine gewisse grundlegende Skepsis jeder Information gegenüber üben kann, dass man kreativen Umgang mit Informationen üben kann, dass man sozusagen Informationen mit Informationen spielt, dass man Informationen fiktionalisiert und sie wieder ins Netz einspielt. Es gibt einfach wirklich gute Fakes, die so, also diese ganze sogenannte Urban Legend-Arie, diese modernen Märchen, der Witz daran besteht ja, dass die sozusagen so überzeugend erfunden sind, dass man irgendwie einen Augenblick lang denkt, Mensch, das könnte aber sein, ne? Irgendwie.
Und dann ist der einem schon fast lieber.
Genau, ich möchte gern, dass es, ich möchte gern, dass es so ist. Und es gibt da ein großes Spektrum an Möglichkeiten, was sein kann und was nicht sein kann. Es ist jetzt so, dass es dann, würde ich mal sagen, sehr vom Individuum, von der Person abhängig ist, welche Tendenz das verschwörungstheoretische Denken jetzt annimmt. Keine Frage, dass es Leute geben kann, die sozusagen, so wie es Charaktere gibt, die etwas manisch-depressiv sind, dass es Leute gibt, die dann sozusagen die paranoide Variante bevorzugen, dass es Leute gibt, die radikalen Varianten bevorzugen, dass es Leute gibt, die quasi pauschal bestimmte ideologische Richtungen bevorzugen, die sagen, also wenn man sich anschaut, es gibt so bestimmte Standards an Verschwörungstheorien. Also immer wenn irgendwie im Nahen Osten irgendwas passiert, waren es die Israelis. Das ist sozusagen eine arabische, klassische Verschwörungstheorie. Also das verschwörungstheoretische Denken ist natürlich nicht nur eine Sache des Chaos Computer Clubs, sondern das ist ein Ausdruck dieser, ein Ausdruck, dass ich als Individuum immer noch da bin und mein Gehirn angeworfen habe, auch wenn ich jetzt nicht über Korrespondenten in 67 Ländern verfüge, dass ich immer noch versuche, mich dieser verzweifelten Situation zu stellen, in der jeder von uns ist, nämlich dass wir an einem beschränkten Ort sind, in unserer kleinen Umgebung, wenn man jetzt die ganze Technik, die wir besitzen und benutzen, wegdenkt, dann haben wir einen Nahbereich, der so weit reicht, wie man meine Stimme hört, so weit, wie ich einen Stein schmeißen kann. Und man kann sozusagen auch so das soziale Umfeld versuchen zu quantifizieren. Wenn ich mein Telefonbüchlein durchgucke, dann kann ich sagen, wie viele Leute stehen in einem normalen Telefonbuch von Otto-Normal-User irgendwie. Man kann jetzt versuchen zu interpolieren, vielleicht mehr als 50, vielleicht weniger als 1000. Ne? So. Also irgendwo da dazwischen ist so die Blase von Leuten, denen ich in meinem Leben schon einmal die Hand geschüttelt habe, mit denen ich schon mal telefoniert habe. Da kann ich sagen, das ist mein soziales Umfeld. Und dann schalte ich die ganzen Maschinen dazu und bin plötzlich jemand, der sozusagen adressiert werden kann von sämtlichen Ereignissen auf der ganzen Welt. Es ist vollkommen klar, dass jeder dadurch komplett überfordert ist, weil ich kann nicht einfach mir immer jeden Tag sofort morgens nach dem Frühstück in einer Lagebesprechung eine Meinung machen zu dem, was in Darfur passiert, zu dem, was in Israel passiert, in Palästina passiert und so weiter und so fort. Also es gibt die sogenannte Meinung, die ja immer eher so eine Art von Abwehr wie von lästigen Moskitos ist, also wo man sagt, ja, du kannst mich fragen und ich tue jetzt so, als würde ich irgendwie was wissen, aber geh wieder nach Hause, ich habe jetzt drei Sätze gesagt. Das ist Meinung, das bedeutet nicht wirklich was. Und das verschwörungstheoretische Denken ist eher was, was so die Schmerzhaftigkeit dieser, also diese Verzweiflung irgendwie aktiv und ein bisschen kreativ angeht. Also und natürlich auch provokativ. Also das ist natürlich so, dass viele Leute mit den Augen rollen, also was weiß ich, die Leute beim Spiegel, die dann irgendwie so die klassische journalistische Ochsentour gehen und irgendwie brav recherchieren, die kriegen natürlich irgendwie einen Koller, wenn da irgendjemand einfach drei Wochen vor seinem Rechner sitzt und sich sozusagen seine Welt sich zusammengoogelt. Aber das geht eben auch. Das kann man eben, das ist irgendwie heute auch mal, und diese Weltsichten, die prallen irgendwie aufeinander und müssen sich aneinander irgendwie, da gibt es irgendwie so ein Kräftemessen und ich denke mal, dass es einfach irgendwie so ein Training, eine Art Astronautentrainingscenter für den Umgang mit diesen Informationsteilchenbeschleuniger Internet ist. Ne?
Das war jetzt ein umfangreicher, schon fast, wo sind wir denn jetzt? Jetzt sind wir schon fast in so einer Technik- und gesellschaftsphilosophischen Diskussion angekommen. Aber ich
mitten im Chaos Computer
Club. Genau, ich finde auch, das passt ganz gut. Wenn du jetzt so die alte Realität des CCCs, so aus den 80er Jahren, wo wir uns ja eigentlich im Wesentlichen bewegt haben, so in die heutige Zeit transformierst unter den neuen Gegebenheiten, neuen Realitäten der vorhandenen Netze, der vorhandenen Möglichkeit, Computer billig zu bekommen. Also gerade diese Hackerethik hat ja am Anfang auch noch Forderungen, also einerseits Erkenntnisse angemahnt, so ja, Computer kann man oft zu schönen Dingen verwenden. Nein, das ist nicht unbedingt immer eine Bedrohung, das kann es auch sein. Aber auch sowas wie der Zugang zu Computern muss frei sein, das ist natürlich etwas, was in unseren Industrienationen mittlerweile gegeben ist. Projekte wie dieser 100-Dollar-Computer vom MIT versuchen das jetzt quasi global zu machen, genau die Flatrate und überhaupt, und man schlägt sich jetzt eher darum, einem Internetzugang zu verkaufen, während wir damals halt noch Modems illegal anschließen mussten, weil es schlicht und ergreifend verboten war, physikalisch Zugang zu suchen, also sich da galvanisch zu koppeln, nicht wahr? Daher ja auch das Datenklo, die Modem-Entwicklung vom CCC damals. Aber was würdest du sozusagen jetzt in dieser geänderten Realität der heutigen Zeit, so auch dem Jungzugang in CCC-Kreisen, was siehst du sozusagen, was nach wie vor Gültigkeit hat? Und was sich vielleicht auch verändert hat und was den Wert der Gemeinschaft CCC ausmacht, so wie du das miterlebt hast.
Was wirklich erstaunlich ist, ist, dass die Hacker-Subkultur die einzige Subkultur ist. Ich habe einige Subkulturen künstlerisch, musikalisch und so weiter erlebt, denen ein relativ kurzes Leben, also das war so eine impulsive Phase, so eine Mode oder eine Strömung, die sozusagen Aufstieg und Fall, die haben ein paar Jahre lang prosperiert, sind dann wie Meteore verglüht.
So wie Punk.
Zum Beispiel, ja, sind sozusagen kommerzialisiert worden oder haben dann irgendwie so ihren Geist verloren. sind irgendwie ein bisschen ausgelutscht gewesen und dann wieder ausgeklungen. Und die der Hacker-Subkultur ist was ganz Merkwürdiges passiert. Nämlich die ist aus einer Subkultur aufgestiegen zum Mainstream, zur Leitströmung ins 21. Jahrhundert, zur technologischen. Und ich sage manches Mal, aber nur halb mit Ironie, wenn ich mit Leuten aus dem Club zusammen bin, wir haben gewonnen. Weil viele von den Dingen, die für uns vor 20 oder 25 Jahren, als das alles angefangen hat, wirklich reine Utopien waren, sind wesentlich schneller und wesentlich dramatischer und mit wesentlich umfangreicher, nämlich wirklich den ganzen Planeten umfassend, Realität geworden. Also so Sachen wie Flatrates oder so. Ich habe da in dem Intro, das du gespielt hast, ein Modem pfeifen gehört und bin fast wieder sentimental geworden. Es gab damals, Leute, ich glaube, das war ein Haze-Modem, es gab damals auch wirklich Leute, die sozusagen das einzelne Gerät am Pfeifen und Röcheln irgendwie erkennen konnten. Und es war damals in den 80er Jahren so, dass man, und bis in die 90er Jahre hinein noch, dass man immer Wählverbindungen wie bei einem Telefonanruf aufgebaut hat. Und dass das Ganze jetzt, es gibt zum Beispiel so eine Entwicklung, das ist eine allgemeine Medienentwicklung, die zur Permanenz führt. Also das gab, als ich klein war, im Fernsehen noch kein, es gab, liebe Kinder, etwas, das man Sendeschluss nannte. Das kennen, die Kids kennen das heute gar nicht mehr. Sowas wie Testbild oder so. Also es ist in den 80er Jahren, sind diese sogenannten Nachtlücken geschlossen worden mit irgendwelchen Aquarien und die schönsten Bahnstrecken Deutschlands Holzfeuer. Und so weiter. Mhm. Genau. Und da gab es eine Kreativität in so handlungslosen Filmen. Das war ja auch ein ganz neues kulturelles Genre. Und das heißt, davor gab es, als ich klein war, gab es am Nachmittag Flipper oder Fury. Dann gab es Sendepause, 2 Stunden, nix. Und um 18 Uhr begann das Abendprogramm. Ne? So. Und dann ist das Fernsehen langsam permanent geworden. Übrigens, das erste Permanentmedium war das Radio, das wirklich 24 Stunden um die Uhr gesendet hat. Und im Fernsehen gab es das mit MTV zum ersten Mal. MTV war der erste Sender, der permanent alle 30 Minuten Nachrichten gesendet hat. Also es waren zwar Pop-Nachrichten, dass sich irgendwie der Sänger von Aerosmith jetzt die Zehennägel grün lackiert hat, aber immerhin, es geht ums Prinzip. Ne? Und dann kam CNN und so weiter und so fort. Und jetzt in der Zwischenzeit ist es so, dass das Netz permanent wird, dass wir sozusagen nicht mehr uns einwählen und rauswählen, sondern dass es so
always on.
Wie das Radio, du kannst irgendwie deinen Finger feucht machen und in die Luft stecken und sagen, hier ist überall Radio, immer. Und in der Zwischenzeit ist es also zunehmend so, dass du sagen kannst, hier ist überall WLAN. Um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, es gibt viele Dinge, die in der Zwischenzeit, die wir erkundet und, also sagen wir so, die ersten 2 Generationen der Leute im Chaos Computer Club, ich rechne mich selber zur jüngeren Generation, also Bau war so ein, von der Generation her das, was man einen 68er nennt. Es gab dann sozusagen schon zu Gründungszeiten eine sozusagen eine Streubreite von mindestens 3 Generationen im Club, das war auch immer ganz gut. Und das Schöne am Club und dass man sieht, dass der Chaos Computer Club eine sehr vitale Veranstaltung ist und lebt, ist, dass es immer neue 12- und 13-Jährige gibt, die sozusagen im Club rumhängen und irgendwelche Sachen machen. Und wenn man sich anschaut, was die Kids heute im Club machen, dann sieht man, dass die schon mit einer großen Selbstverständlichkeit auf Sachen aufbauen, die wir eben erstmal so versucht haben, uns zusammenzureimen und zusammenzusuchen. So Dinge wie Hackerethik oder so, da muss man irgendwie gar nicht groß drüber debattieren. Das ist mehr oder weniger internalisiert. Bestimmte ideologische Debatten sind automatisiert. Also ob jetzt Microsoft böse ist oder ob Linux gut ist oder sonst irgendwas, das kann man also quasi auch schon algorithmisieren, diese ganzen Sachen.
Was nicht immer gut ist, aber...
Nee, ja, okay. Also, und also da ist richtig was in Bewegung. Ein unermüdlicher, der Geist der alten Amateurfunker und Radiobastler ist immer noch da. Das heißt, da sind immer noch Leute, die Schrauben basteln. Und es ist immer noch diese Mischung aus Schraubern und Bastlern, und zwar genialischen, also die kleinen Düsentriebs, und die Leute, die eher mit dem Kopf rangehen, die sozusagen eher geistig löten und dann da kulturelle oder politische Ideen in das Ganze involvieren. Und das ist nach wie vor diese große Plattform da, auf der das alles kompatibel ist, wie bei Lego. Das ist so ein riesiges System-Lego sozusagen, der Chaos Computer Club, wo du aus ganz verschiedenen Bereichen die Dinge kompatibel machen kannst. Kultur passt plötzlich mit Technik zusammen, Ethik passt plötzlich mit Hardware und Software zusammen oder muss sogar sozusagen zusammengestöpselt werden. Und ich glaube, dass sich die Möglichkeiten vervielfacht haben, dass sich die Dinge, mit denen man sich heute beschäftigen kann und mit denen sich die Leute im Club beschäftigen, sehr verbreitert haben. Es gibt natürlich immer wieder aktuelle Anlässe. Zum Beispiel, letzte Woche ist eine neue Volkszählung angekündigt worden. Da wird sicher irgendwie eine lustige Volkszählungs-Revival-Band geben, die dann gegründet wird, weil die Volkszählung ja auch, wie soll ich sagen, so zu den Gründungsurkunden des Chaos Computer Clubs gehört.
Das 23 Jahre nach der letzten.
Siehst du, das machen die absichtlich. Ne? Und RFID, wenn sowas eingeführt wird, ist völlig klar, dass der Chaos Computer Club dasteht und sagt, war dat? Das gucken wir uns jetzt mal an. Ist das gut? Was kann man damit machen? Was soll man damit machen? Was soll man damit nicht machen? Was macht Metro damit? Und so weiter und so weiter. Ne? So. Und kleine, nette, pfiffige, ein bisschen provokante Hacks, wie diese Carl-Bike-Geschichte, die einfach irgendwie technisch sehr anspruchsvoll und herausfordernd ist und dann gelöst wird und dann publiziert wird, so wie immer zum Unvergnügen der Betroffenen. Das hat alles Tradition. Ne? So. Und es ist in der Zwischenzeit so, dass es einerseits, also wir, weil du eigentlich auch schon dazugehörst, sind ja schon so eine Art Veteranen. Irgendwann werden sie kommen und so einen Glassturz über uns drüber stellen oder irgendwie so kleine verzinkte Säulen mit so dicken roten Kordeln und so Schilder aufstellen. Althacker, circa 1981.
Urgestein bitte nicht berühren.
Genau, bitte füttern. Und für uns ist das natürlich, also schön zu sehen, dass das Ganze nicht, es gibt ja andere Vereine, wie zum Beispiel die Donaldisten, die sich da irgendwie so im wissenschaftlichen Sinne um Donald Duck Comics, die Karl Barks gezeichnet hat, kümmern wollten und die aber das Gegenteil erreicht haben, nämlich dass die Kids, die das sehen, dass da ein paar verrückte alte Herren zum einen irgendwie ein paar tausend Euro hinlegen für alte Mickey-Maus-Hefte und zum anderen irgendwelche merkwürdigen Debatten führen, die man irgendwie als 10- oder 12-Jähriger überhaupt nicht nachvollziehen kann und die man auch nicht komisch findet als 12-Jähriger, was dazu führt, dass die Kids nicht mehr Donald Duck kaufen oder lesen, sondern sich Akira und irgendwelche Mangas holen. Das heißt, die Leute erreichen mit dem, was sie eigentlich vorgehabt haben, nämlich sozusagen zur höheren Ehre des Donald Duck tätig zu sein. Letzten Endes das Gegenteil. Das ist im Chaos Computer Club zum Glück nicht passiert. Das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich anschaut, wie viele Leute auf dem Kongress sich um wie viele Themen drängeln, wie viele Themen aus Platzgründen überhaupt nicht abgehandelt und behandelt werden können, wie viele Ideen und Themen auch so im Club und in dem Austausch um den Club herum behandelt werden, dann muss man sagen, also das live long and prosper, ne? Also wie die Trekkies sagen würden.
Wie ist denn das, du hast doch du warst ja auch beim ersten Kongress dabei, 84 nehme ich an. Ne?
In Hamburg, ja, in Eidelstedt.
Beim letzten war es ja auch.
Ja.
Gibt es da einen Unterschied?
Würde sagen, ja. Also in der Zwischenzeit hat der Chaos Computer Club die Weltherrschaft angetreten. Dieses Gefühl hatte ich spätestens, ich habe ja die Datenschleuder, wie gesagt, ein paar Jahre redaktionell betreut und wir haben einmal es uns geleistet. Ein alter Freund von mir aus Österreich ist Chris Scheuer, ein großartiger Comiczeichner. Und wir konnten den, der hat damals eine Zeit lang in Hamburg gelebt, dazu bringen, dass er für uns ein Plakat gezeichnet hat, das wir dann gedruckt und gefaltet und der Datenschleuder beigelegt haben. Es war ganz großartig, beziehungsweise einem Schwesternblatt, das es eine Zeit lang gab, die Labor. Und auf diesem Plakat war das Weltherrschaftshauptquartier des Chaos Computer Clubs, nämlich ein Hochhaus mit dem CCC-Logo als großes leuchtendes Neon obendrauf. Und dieses Hochhaus, so ein Plakat muss ich irgendwann neu wieder aus meiner Garage kramen. Ich meine, dass das sozusagen eine visionäre Ähnlichkeit mit diesem Hochhaus, auf dem dann das Blinkenlights-Projekt stattgefunden hat. Und als ich dann an dem Ort, an dem der Kongress jetzt hier in Berlin immer stattfindet, am Alexanderplatz, stand an dem Tag, an dem also sozusagen Blinkenlight so in den Testbetrieb ging und wir dann da nachts auf dem öden, leeren Alexanderplatz standen mit Handys in der Hand und auf einem Hochhaus Pong spielen konnten, dann wusste ich, also so wie ich vorhin gesagt habe, wir haben gewonnen. Ne? So, das ist schon ein, kann man nur sagen, Fortschritte, die aufs Erfreulichste zu beobachten und zu verzeichnen sind. Das heißt, dass die Spielfreude nimmt immer neue Dimensionen an, ist ungebrochen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass der Chaos Computer Club weder pathetisch noch sektierisch noch verkrampft ernsthaft noch wir müssen jetzt erwachsen und professionell werden und jetzt laufen wir alle nur noch im Anzug rum und verkaufen Sicherheitstechnik oder sonst irgendwas, sondern der Chaos Computer Club ist der Chaos Computer Club geworden. Der Chaos Computer Club steht mitten in der Gegenwart und blickt sozusagen der modernen Welt ins Auge und die moderne Welt blickt etwas erschrocken dem Chaos Computer Club nach wie vor ins Auge, weil es immer noch irgendwie ein Haufen von Wahnsinnigen ist und diese Wahnsinnigen, das ist in der Zwischenzeit nach 25 Jahren eben auch rum. Diese Wahnsinnigen fahren zum Beispiel, wie das ein Mitglied des Chaos Computer Clubs gemacht hat, mit Hans Blix in den Irak als Waffenexperte, in dem Fall als ein Experte für Computerforensik und guckt sich die Festplatten von Saddam Hussein und seinen Jungs an. Und andere Leute aus dem Chaos Computer Club werden, wenn im Bundestag Hearings gemacht werden und Experten für bestimmte Bereiche von Informations- und Sicherheitstechnik gebraucht werden, wird der Chaos Computer Club gefragt. Es gibt Journalisten bei allen größeren und namhafteren deutschen Organen, die Adressen aus dem Chaos Computer Club, Telefonnummern von Leuten aus dem Club in ihrem Büchlein haben und wenn irgendwo ein Bit umfällt, im Chaos Computer Club anrufen. Also es ist in der Zwischenzeit ein Stück, integriertes Stück der Gesellschaft geworden und aber trotzdem unangepasst.
Ja, schönes Schlusswort. Ich hoffe, dass das auch weiterhin so bleibt. Es war ein sehr schönes Gespräch. War jetzt auf jeden Fall das längste Chaos Radio Express aller Zeiten. Ich habe das Gefühl, wir können jetzt noch stundenlang weiterreden, aber das machen wir dann vielleicht später nochmal in einer Fortsetzung dieser philosophischen Aufarbeitung. Ich hoffe, das war für euch auch aufschlussreich, der Blick so in die 80er und überhaupt die früheren Zeiten. Mir bleibt jetzt hier nur Tschüss zu sagen.
Vielen Dank für die Einladung.
Genau, Peter, vielen Dank und
viel Spaß am Gerät.
Viel Spaß am Gerät. Thank you.